Hi. Bevor es jetzt mit der heutigen Folge losgeht, wollten wir noch einen kurzen Disclaimer loswerden. Und zwar, dass wir die Folge, die ihr heute hören werdet, bereits von uns im Februar, also Ende Februar, Anfang März ungefähr aufgenommen wurde. Und zwar ziemlich direkt, nachdem das Spiel ausgeliefert wurde und es bei mir zu Hause ankam. Wir haben uns dann aber relativ schnell dazu entschlossen, die Folge bewusst noch ein bisschen zurückzuhalten, weil wir relativ frühzeitig schon wussten, dass es eine neue Crowdfunding-Kampagne zu dem Spiel geben wird. Und dann hatten wir jetzt vor circa 1 bis 2 Monaten einen Erstkontakt mit dem Maximilian Lichtner und dem David Poluda von den Tabletopper Games, die ja der Publisher des Spiels sind, und hatten jetzt auch vor kurzem unseren ersten Austausch über einen Call mit den beiden, wo wir wirklich einen sehr sympathischen und guten Austausch mit den beiden hatten und planen jetzt tatsächlich auch dazu nochmal eine Special-Folge. Und zwar, das wird dann ein Interview mit den beiden inkludieren. Das kennt ihr ja schon von uns aus vorherigen Folgen wie bei Earth, Tipping Point oder auch bei Neon Hope. Das wird dann so ähnlich laufen, hier auch in der Special-Folge in den nächsten paar Wochen, und werden auch in dieser Folge dann nochmal ein Update geben der neuen Crowdfunding-Kampagne auf GameFound. Diese neue Crowdfunding-Kampagne wird dann auf GameFound starten am 31. Juli, also 3 Tage, nachdem unsere Folge jetzt hier an den Start geht. Und uns war es einfach nochmal wichtig, da jetzt einen kurzen Disclaimer zu machen, nicht, dass ihr euch wundert. Und vor allem war es uns auch nochmal wichtig, dass das Regelheft ein massives Update bekommt im Rahmen der neuen Crowdfunding-Kampagne. Und das ist eigentlich so der größte Kritikpunkt A von uns, aber B auch von der gesamten Community war im Rahmen des Spiels. Und da kommt jetzt im Rahmen der neuen Crowdfunding-Kampagne wirklich nochmal, wir haben die Anleitung schon gesehen, sie als PDF schon bekommen und können wirklich sagen, dass sie stark verbessert ist in vielen Bereichen, dass es ein deutlich einfacherer Einstieg in das Spiel geben wird. Und wollten auch noch hier kurz den Teaser machen, dass wir für das Spiel auch ein Gewinnspiel starten werden in den nächsten Wochen. David und Maximilian haben uns versprochen, dass sie uns ein Paket zukommen lassen werden in den nächsten Tagen, was wir dann innerhalb von unserer Community verlosen lassen werden. Ich habe das Spiel ja schon gebackt, das heißt, bei mir steht es schon. Ich werde es auch nicht verkaufen, weil es uns generell schon Spaß gemacht hat. Und über das Gewinnspiel werden wir dann in den nächsten Folgen dann nochmal genauer sprechen. Wir können euch aber dazu auch nur nochmal anraten, bitte auf unseren Discord-Kanal zu kommen oder auch auf unseren Instagram-Account koopkartell.official zu folgen, denn da werden wir auch immer wieder Updates posten und am Ende des Tages werden wir darüber auch die Verlosung machen, also zum einen über Instagram und über Discord, also kommt da gerne mit dazu, um einfach auch eine doppelte oder gar dreifache Chance zu haben, hier ein Spiel abzustauben bei uns. Und dazu kommt dann eben auch noch das Follow auf Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und so weiter. Freuen wir uns natürlich auch drüber und wir halten euch dann auf dem Laufenden, was das Gewinnspiel angeht. So, das soll es jetzt gewesen sein von mir und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Guten Lars.
Gute Kai.
Na, wie geht's dir heute?
Och, mir geht's gut. Und dir?
Ja, soweit so gut. Ich muss sagen, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen viel gespielt.
Das stimmt.
Deswegen muss ich sagen, habe ich heute richtig Lust, eher wieder mal eine Folge aufzunehmen und mit dir zu diskutieren oder ja auch mit dir über das Spiel zu sprechen, über ja ein wirkliches spannendes Projekt, was wir uns jetzt ausgesucht haben.
Ja, und ich würde sagen, wir spannen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht lang auf die Folter. Heute geht es um Under Our Sun. Under Our Sun ist ein kooperatives und semi-kooperatives Abenteuer-Explorationsbrettspiel. Das ist, manche nennen es Abenteuer-Brettspiel, manche nennen es Explorationsbrettspiel. Wir haben es einfach mal jetzt zusammengefasst und sagen, es ist beides. Und es spielt in einer postapokalyptischen Welt. Es gibt insgesamt 7 One-Shot-Szenarien mit unterschiedlicher Dauer, unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und 2 von diesen One-Shot-Szenarien sind kompetitiv. Das Erscheinungsjahr, und das ist ziemlich cool, weil es ist unser neuestes Spiel, ist 2024. Der Publisher ist Tabletopper Games. Das ist so ein deutscher Indie-Verlag. Und es ist das Erstlingswerk sowohl von dem Verlag als auch von dem Autor, dem Maximilian Lichtner. Und es war Teil von einer Crowdfunding-Kampagne. Und Kai, vielleicht möchtest du dazu was sagen, weil du hast es geplätscht.
Ja, genau. Es war tatsächlich jetzt die, die zweite Crowdfunding-Kampagne, die bei mir ausgeliefert wurde, jetzt, nachdem ich sie unterstützt habe. Und ja, wie du schon gesagt hast, Erstlingswerk von Maximilian Lichtner mit Tabletopper Games ist für mich wirklich so eines dieser Projekte, wo ich wirklich gesagt habe, ja, das sind die Projekte, für die ich Crowdfunding mag, ja, weil es sind wirklich nicht die großen Dickschiffe, wie du sie immer nennst, ne, von unseren großen Anbietern Awakened Realms und Co. Und wir hatten ja auch in der Crowdfunding-Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass für mich persönlich jetzt ich an einem Punkt bin, wo ich sage, ich möchte wirklich eher so die kleineren Indie-Spiele unterstützen. Und da fand ich jetzt wirklich Under Our Sun von Anfang an, haben die mich abgeholt mit wirklich einer guten Kommunikation in der Kampagne. Ich habe relativ lange überlegt, ob ich es unterstützen soll oder nicht. Bin dann aber im Late Pledge dann doch reingegangen.
Okay.
Und ja, die Kampagne war auch einigermaßen erfolgreich. Dafür, dass es jetzt ein Erstlingswerk ist von einem nicht so bekannten Autor und Verlag, hat damals 251.000 Euro eingenommen auf GameFound mit insgesamt knapp 1.500 Unterstützern. Und ja, es gab auch verschiedene Pledge-Levels. Es gab einen ganz normalen Base-Game-Pledge für ungefähr 67 Euro. Der war dann inklusive der erreichten Stretch-Goals. Es gab dann noch einen erweiterten Pledge, da kenne ich jetzt den Namen gar nicht mehr, wo dann die Miniaturen für die Charaktere dabei waren und so weiter, plus noch ein, zwei andere Pledge-Levels. Und dann gab es eben einen All-In-Pledge, wo eben alles mit dabei war. Heißt, so ein Deluxe-Character-Set eben mit den Miniaturen, dann nochmal ein Special-Dice-Set mit Würfeln, ein Artwork-Buch und so weiter. Was aber nicht im All-In, das fand ich tatsächlich damals irgendwie ein bisschen komisch, nicht mit dabei war, war die Neoprenmatte für 29 Euro. Fand ich irgendwie komisch, dass sie halt ein All-In-Pledge, All-In-Pledge genannt haben und dann nicht alles drin war.
Ja, wenn All-In, dann All-In eigentlich, ne?
Richtig, ja, ich kann es mir nur so erklären, dass sie vielleicht die Neoprenmatte erst irgendwie, ja, nachdem die Pledge-Levels fertig waren, noch dazugepackt haben oder so. Gibt's manchmal. Fand ich irgendwie ein bisschen komisch, dass die nicht mit dabei war. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, alles in allem relativ erfolgreich mit 250.000 Euro, die die Kampagne eingenommen hat. Sie wollten bis in den Dezember alles ausliefern, sowohl auf deutscher als auch auf englischer Sprache aktuell erhältlich. Und waren nur einen Monat verspätet. Also,
das ist ja super.
Da hatten wir ja auch in der Crowdfunding-Folge so ein bisschen drüber gesprochen, dass es häufig ja, dass man häufig irgendwie ein halbes Jahr noch draufrechnen kann, basierend auf den Daten, die kommuniziert werden. Und die haben hier wirklich einen klasse Job gemacht, haben wirklich meiner Meinung nach eine gute Planung gehabt, haben wirklich eine gute Kommunikation auch gehabt. Ich weiß noch, dass als sie irgendwann Weihnachten hatten, sie dann gesagt, okay, die Pledges sind jetzt unterwegs im Schiff von China nach Europa. Und dann konnte man wirklich immer so gucken, wo ist denn jetzt mein spezieller Pledge, in welchem Schiff und wo befindet sich das Schiff gerade auf der Weltkugel? Irgendwie eine coole Sache gewesen. Genau, was habe ich unterstützt in dem Spiel? Ich habe das Base Game gebackt für 67 Euro. Und dann gibt es noch mal zwei Charaktererweiterungen, wo man dann das Spiel auch eben bis zu 6 Spielern spielen kann. Und dazu noch die Sleeves, die, glaube ich, knapp 10 Euro gekostet haben. Und darauf bin ich jetzt am Ende rausgekommen bei 146 Euro, inklusive Steuer und Versand. Zum Vergleich, der All-In-Pledge lag bei 147 Euro ohne Steuer und Versand. Das heißt, da war man wahrscheinlich bei knapp 200 Euro dann mit Steuer und Versand beim All-In. Ja, theoretisch, ja, ich denke, vom Gameplay her habe ich den All-In, weil vom Gameplay her jetzt nichts weiter dabei war. Genau, aber wir haben jetzt die Kampagne auch, oder diese Folge jetzt auch aus einem bestimmten Grund gelauncht, eben um euch da draußen auch ein besseres Bild von dem Spiel zu kriegen, weil es meiner Meinung nach einen nicht so hohen Bekanntheitsgrad hat, wie es eigentlich verdient hätte. Vor allem, weil es wirklich ein deutsches Indie-Projekt ist, was für mich wirklich auch eine Herzenssache war, das zu unterstützen. Und zum anderen, weil eben jetzt in den nächsten Tagen, Wochen die neue Crowdfunding-Kampagne auf GameFound live schalten wird von Under Our Sun. Jetzt im Speziellen wird es da zwei Miniaturen-Erweiterungen geben, werden wir ja vielleicht später in den Komponenten nochmal drüber reden, dass die eben nicht mit dabei waren jetzt in der ersten Runde, plus eben bei erweiterten Content eben noch für das Spiel.
Und es wird ja vielleicht auch Teil von einer Crowdfunding-Folge von uns werden, das kann man ja mal gucken.
Ja.
Da müsst ihr mal eure Ohren offen halten. Vielleicht reden wir ja darüber noch. Ich traue es mich kaum zu fragen, weil wir nicht darüber gesprochen haben und uns nicht vorgenommen haben und ich dich jetzt so ein bisschen kalt erwische. Du hast gesagt, du hast lange überlegt, ob du es plätscht. warum hast du lange überlegt? Weil eigentlich vom Spiel her sieht es ja ganz nett aus auf den Bildern. Deutsches Indie-Projekt, kleiner Publisher. Das ist ja eigentlich alles sehr positiv.
Ja, und man muss wirklich auch sagen, wirklich erschwinglich auch von Pricing her. Ne? Also ja. Ich finde wirklich 67 Euro für das Core-Game oder jetzt 140 Euro, klar, schon relativ teuer, aber jetzt mit beiden Erweiterungen, den Sleeves mit dabei, das Material, kommen wir später nochmal zu, auch wirklich super Qualität, schon vom Preis her auch okay. Aber es waren so zwei Punkte, warum ich ein bisschen länger gezögert habe. Punkt 1, da hatten wir auch schon öfters mal drüber gesprochen, dass ich kein Freund bin von Spielen, die mehrere Mechaniken verkörpern, heißt kooperativ, kompetitiv und semi-kooperativ okay. Und Solo. Alles vier kann man ja hier bei Under Our Sun im Prinzip spielen. Da war ich mir nicht so sicher, für was das Spiel jetzt genau designt ist. Ich meine, die Entwickler haben relativ klar gemacht, dass wenn man lieber kooperativ spielt, alle Szenarien auch kooperativ spielen kann, bis auf eben die beiden kompetitiven Szenarien. Aber da war ich mir nicht so sicher. Hab mich gefragt, warum sie ja von dem Spiel her überhaupt kompetitive Szenarien mit dabei gemacht haben, wenn der Fokus eben auf kooperativ oder semi-kooperativen Szenarien war.
Verständlich, ja.
Das war so der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, ich habe tatsächlich schon zwei Spiele in meiner Sammlung, die wir vielleicht ja auch irgendwann nochmal Folgen drüber machen werden, die vom Thema her fast genauso sind. Okay. Und das habe ich teilweise auch in meinen Notizen schon erwähnt, komme ich vielleicht später nochmal genauer drauf. Zum einen ist es Fallout, The Board Game. Viele kennen ja auch Fallout, das Computerspiel, auch Postapokalypse, ähnliches. Das Spiel ist auch ähnlich mit den Teils, die man eben explort und so. Das ist das eine. Und das andere ist Maximum Apocalypse, was eben auch auf so Teils, man erkundet, man craftet, man kämpft und so, auch eben vom Thema her einfach auch was sehr viel Überlappung hat jetzt mit Under Our Sun. Das waren so die zwei Überlegungen, wo ich so ein bisschen überlegt habe, okay, ich habe eigentlich schon zwei Spiele, die viel von dem verkörpern, aber ja, hat dann für mich dann trotzdem jetzt den Ausschlag gegeben, dass es halt einfach hier ein deutsches Projekt war und ja, die mich einfach auch abgeholt haben mit ihrer guten Kommunikation und ja, auch von den Videos und Content, was sie gepostet haben auf der Kampagnenseite, hat mich dann doch überzeugt.
Okay, zum Glück, denn so konnte ich spielen.
Genau.
ja, vielleicht gehen wir weiter mit den Fakten. Spielerzahl. Die Spielerzahl ist offiziell 1 bis 6, weil wir ja die Erweiterungen dabei haben, die zwei Spielererweiterungen. Die Community auf BoardGameGeek sagt 2 bis 4. Und die Best wird angegeben mit 4. Wir haben es jetzt zu zweit gespielt. Was wir davon halten, dazu kommen wir noch. Die Spieldauer ist auch so ein bisschen variabel. Die wird mit 60 bis 180 Minuten angegeben. Und das ist einfach dem geschuldet, dass es verschiedene Szenarien gibt, die halt eine verschiedene Spieldauer haben. Die Altersangabe, die ist 14 plus. Die Community sagt auch 14 plus. Und ich weiß ehrlich gesagt, ich versuche immer so im Kopf so ein bisschen so ein paar Kriterien durchzugehen. Es ist nicht blutig, es ist nicht besonders ängstlich. Also so Sachen, wo ich sage, mal unabhängig vom Gameplay, was rechtfertigt so eine hohe Alterseinstufung? Weil 14 plus ist ja schon relativ hoch.
Ja, ich muss sagen, ich war auch überrascht, als ich es auf BoardGameGeek die Empfehlung gelesen hatte. Ich hätte jetzt schon auch gedacht, dass man es im Prinzip schon so 10, 11, ja. 12 vielleicht auch schon spielen kann. Ich kann es mir auch nur so erklären, dass natürlich vom Setting her eine irgendwie Postapokalypse, Erde ist ausgetrocknet, Albtraum, ja. Man kämpft auch gegen so Crawler, Ghule, man tötet die ja im Prinzip so. Das ist halt aufgrund dessen halt ja, einfach ein bisschen höher. Genau, dass es aufgrund dessen vielleicht ein bisschen höher eingestuft ist, aber also von den Mechanismen her hätte ich definitiv auch gesagt, von den Regeln her auch jetzt nicht so krass kompliziert, dass ich jetzt gesagt hätte 14, aber auch mit 12, 11, könnte ich mir durchaus vorstellen.
Ja, hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Und da waren wir gerade bei der Komplexität des Boardgame-Geek-Rating, also das Komplexitätsrating, ist eine 3,31 von 5. Und damit, ja, so etwa auf einem Level wie Eldritch oder GD, ich weiß nicht.
Also ich finde
es hat halt so ein Crafting-System dabei. Es ist in den Mechaniken dann doch relativ verzweigt, muss man sagen.
Ja, also ich hätte es mir auch durchaus einen geringeren Wert vorstellen können. Ist halt so, jetzt deswegen habe ich jetzt speziell die beiden Werte in Vorbereitung ja. auf die Folge rausgesucht, weil ich finde, also im Vergleich zu Eldritch würde ich dem auf jeden Fall zustimmen, weil Eldritch ja auch schon durchaus auch einsteigerfreundlich ist. Und das finde ich jetzt, ist Under Our Sun meiner Meinung nach auch. Während halt Galaxy Defenders eher nicht. Also. obwohl es eigentlich ein niedrigeres Ranking hat, was ja auch so ein bisschen zeigt, die kontroverse Diskussion halt hinsichtlich des Boardgame Geek Ratings. Wir kommen ja auch später noch mal ein bisschen genauer drauf, für wen das Spiel was ist und für wen nicht. Aber ich finde, es ist schon eher ein einsteigerfreundliches Spiel. Man bekommt es schnell auf den Tisch. Kann jetzt schon sagen, vom Spielaufbau her, also 10, 15 Minuten, je nach Szenario, je nach Komplexität des Szenarios, in 10, 15 Minuten hast du das Spiel auf dem Tisch.
Ja, und je nachdem, wie durcheinander man die Sachen auf dem Tisch akzeptiert, wie geordnet man es haben will, weil es gibt halt schon viele Komponenten, die man sortieren könnte. Wir sind jetzt, haben wir schon mal an anderer Stelle gesagt, wir sind jetzt nicht so die, die das ganz bis ins Kleinste sortieren. Und deswegen finde ich auch 10, 15 Minuten absolut.
Ja, genau. Ja, jetzt zum Schluss vielleicht noch das Interessante, das Rating auf BoardGameGeek hat aktuell eine 8,1. Man muss dazu sagen, deswegen, ich habe in Klammern geschrieben, Rang 8941. Da fragt man sich natürlich jetzt auch, okay, warum so weit hinten, wenn es ja ein höheres Rating hat als Eldritch oder andere Spiele, die ja in den Top 100 waren. Aber das hat einfach damit zu tun, dass das Under Our Sun eben noch nicht so bekannt ist. Und auch einer der Gründe, warum wir die Folge heute machen würden, weil wir wirklich auch, also ich will wirklich auch gerne ein bisschen Werbung für den Maximilian Lichter und sein Spiel hier machen, ein bisschen die Werbetrommel rühren, weil es ist wirklich ein schönes Spiel, hat wirklich Spaß gemacht, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber es hat halt auf BoardGameGeek nur 136 Ratings insgesamt, das ist halt einfach zu wenig, um am Endeffekt einen höheren Platz zu erreichen. Ich habe jetzt mal als Vergleich Eldritch rausgesucht, was ja schon lange auf dem Markt ist und dementsprechend viele Bewertungen hat, mit 38.000 Bewertungen. Ne? Und das skaliert halt auf BoardGameGeek damit, was zum Stück weit natürlich auch Sinn macht. Aber ja, man muss sich halt dem bewusst sein, dass das Rating halt so ein bisschen...
Ja, ja. Es krankt halt bei relativ neuen Spielen. Genau. Das ist tatsächlich ein Punkt, ja.
Ja, und nicht nur das, sondern da können wir vielleicht irgendwann mal eine separate Folge zu machen, halt über diese ganzen BoardGameGeek-Geschichten. Weil man kann ja sogar ein Spiel bewerten, bevor es überhaupt draußen ist. Ja? Und das finde ich halt auch ein bisschen fragwürdig. Ja? Da können wir, wie gesagt, mal irgendwann separat eine Folge zu machen. Aber nur weil ich jetzt ein Spiel gesehen habe, dann, dass es mich dazu befähigt, eine Bewertung abzugeben, finde ich auch schon irgendwie komisch. Anyway, nichts für diese Folge. Haken dran. Ich würde sagen, vielleicht noch zum Schluss die aktuelle Verfügbarkeit. Wir hatten es ja schon gesagt, es ist ein Crowdfunding-Projekt gewesen. Ich habe noch nirgends bisher gelesen, ob das Spiel in den Retail kommen soll. Habe jetzt in einem YouTube-Video gesehen, was ich gesehen habe, gehört, dass es wohl in den Retail kommen soll zeitnah. Würde mich auf jeden Fall freuen und wir sind auf jeden Fall da auch gern bereit, ein bisschen die Werbetrommel zu rühren für das Spiel. Aber wie gesagt, die Kampagne wurde ausgeliefert. Jetzt, meins habe ich im Januar 2025 erhalten. Prinzipiell ist es sehr schwer, auf dem Sekundärmarkt zu erhalten. Mit Glück auf eBay Kleinanzeigen für zwischen 120 und 160 Euro, aber ansonsten eigentlich nicht wirklich zu erhalten. Da nochmal der Verweis auf die neue Gamefound-Kampagne, die jetzt bald startet, wo ein Second Printing dabei sein wird, wo sie auch nochmal die Regeln anpassen wollen und eben dann mit den Minis-Erweiterungen und hoffentlich auch zusätzlichen Gameplay-Elementen.
Und wo wir bei den Gameplay-Elementen sind, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt zu den Komponenten. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Artwork an, weil sich das halt über die meisten Komponenten ja auch auswirkt. Und ich bin echt zwiegespalten, was das Artwork angeht. Ich habe mir aufgeschrieben, geht so.
Interessant.
Und das ist gar nicht bös gemeint. Es ist nur so, ich finde es ein bisschen beliebig. Es ist nicht düster, es ist nicht comichaft. Es ist nicht realistisch, es ist so irgendwie, es ist gut so, wie es ist, aber irgendwie so, ich finde es so ein bisschen beliebig und mich holt es nicht so richtig ab, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, interessant. Also ich habe aufgeschrieben, dass ich finde, dass das Artwork eine der größten Stärken des Spiels ist, meiner Meinung nach. Also mich holt es schon ab, ich finde, es transferiert auf jeden Fall diese postapokalyptische Welt, meiner Meinung nach, ganz gut. Ich finde das Artwork wunderschön, ich finde, ich mich auch mit den Charakteren ganz gut abgeholt fühle in dieser Postapokalypse. Hatte ja vorhin schon kurz den Vergleich gezogen zu Fallout. Tatsächlich finde ich es relativ ähnlich, so vom Setting her. Mhm. Maximum Apocalypse, so die beiden Spiele sind mir da spontan eingefallen. Deswegen, ich finde wirklich das Artwork, ehrlich gesagt, einigermaßen gelungen. Sowohl auf den Tiles als auch auf den Karten. Ich finde es gut, dass sie auf den Encounter-Karten jetzt, wo wir ja später noch zu kommen, nicht nur, sage ich mal, den Plain Text gedruckt haben, sondern wirklich auch schönes Artwork an den Karten hatten, finde ich, jetzt mit der Hitze oder mit dem Sturm und so. Also das hat mir gut gefallen. Mir haben die Monster vom Artwork her gut gefallen. Das, wo ich sage, wo es dann vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht, was du gesagt hast, ist so das Thema Artwork auf den Map-Tiles. Irgendwie hat sich das für mich völlig egal angefühlt, ja, was auf dem Artwork der Map-Tiles drauf ist, habe ich mir aufgeschrieben. Und irgendwie,
dazu werde ich noch kommen, definitiv. Das wird für mich in unserem nächsten Bereich ein Punkt sein, tatsächlich. Weil das für mich auch eine große Rolle spielt, was dann die Immersion angeht.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass wir da in der nächsten Sektion auch nochmal drüber sprechen werden. Aber prinzipiell, keine Ahnung, ich muss gestehen, ich habe wirklich selten auf das Artwork der Map-Tiles geachtet, ja, weil es irgendwie egal war. Ne, so, also da würde ich sagen, halt mit Abstrichen.
Und ich will auch, dass du mich nicht falsch verstehst. Geht so. Ich habe hier auch aufgeschrieben, es ist nett gezeichnet und es stört mich nicht, aber es hat irgendwie nichts Besonderes so, ja, richtig.
Nett ist der kleine Bruder von Scheiße.
Ja, es ist, sagen wir, es ist schön gezeichnet. Aber es ist, weißt du, so, für mich ist Fallout, weil du es als Referenz nennst, das ist immer für mich so ein bisschen was Abgedrehtes, irgendwie was Irres in der Grafik sozusagen. Irgendwie was Spezielles. Und irgendwie hat das hier nichts so Spezielles. Das ist so, du hast recht, und deswegen hatte ich dich vorhin gefragt, ob das Spiel noch aufgebaut ist. Das wollte ich mir auch nochmal angucken. Und tatsächlich sind die Monster düsterer, als ich sie in Erinnerung hatte. Also die Monster tatsächlich sind ziemlich düster. Aber dann kommen halt diese relativ egalen Map-Teil-Grafiken, die für sich schön aussehen, aber ja, wie du halt sagst, egal sind. Und die Grafiken von den Charaktern und den Karten, das sieht irgendwie so aus wie schon 100-mal gesehen, so in der Art.
Mhm. Das ich weiß, was du meinst, aber also, wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass sie das irgendwie, es wirkt jetzt nicht kopiert oder so. Ich finde, sie haben da schon ihren eigenen Artstyle geschaffen. Was ich auch nochmal hervorheben möchte, ist das Design der Box. Finde ich halt großartig. Ja. Also die Box im Schrank macht was her. Also
und auch innen.
Innen von der Qualität her, das Bild außen fühlt sich halt super, super gut an einfach. Deswegen ist für mich das Artwork eigentlich eher sowas, wo ich sage, mit Abstrichen bei den Map-Tiles, finde ich wirklich super. Also mir hat es super gefallen.
Okay.
Aber ist ja auch
ja,
in Ordnung, wenn wir da nicht einer Meinung sind.
Genau, so wie ich bei Decent ja auch diesen comichaften Stil geliebt habe und du ihn eher so geht so findest.
Ja, ich bin halt wirklich eher auch so ein Postapokalypse-Fan. Ich finde, das Thema haben sie schon gut rübergebracht, finde ich. Ja, mit den Charakteren, mit den Ereignissen, die auch, und den Bildern auf den Ereignissen, mit den Monstern und so. Ja, ich gebe dir recht. Keine Ahnung, wir hatten jetzt in jedem zweiten Spiel irgendwie Crawler, Ghule, weiß ich was noch alles für Gegner. Aber ich finde trotzdem, dass sie das vom Artwork her stringent gut, meiner Meinung nach, gemacht haben.
Okay, da gehe ich mit. Der nächste Punkt, den ich mir so aufgeschrieben hätte oder den wir uns aufgeschrieben haben, wäre Anleitung und alles, was so damit zu tun hat. Die Craft-Übersicht, die Spielhilfen, was ja schon mal gut ist, es gibt eine Craft-Übersicht und es gibt Spielhilfen. Das hatten wir auch nicht überall.
Ist richtig, ja. Ich finde, auch hier muss man das wieder direkt hervorheben, dass die Spielhilfen meiner Meinung nach essentiell sind für das Spiel.
Absolut.
Also die hat schon wieder, wenn man einmal die Anleitung gelesen hat, ja, wir mussten schon im zweiten Spiel nochmal auch immer was nachblättern. Und wie die Anleitung ist, kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Aber ich finde, wenn man es einmal verstanden hat, dann haben eigentlich diese Spielehilfekarten einem alles gesagt, was man braucht. Also die waren super klasse. Also
absolut. Und auch die Craft-Übersicht. Sie sagt dir halt relativ einfach mit diesen Farbcodes, was brauchst du, was bewirkt der Artikel, wenn du ihn hergestellt hast. So ein bisschen eine Schnellübersicht. Das finde ich gut gemacht und sehr übersichtlich gedruckt auf dieser Craft-Übersicht. Und was diesen Ablauf noch auch noch fördert, und das hatten wir noch gar nicht aufgeschrieben, ist dieser Tagesablauf, diese Zusatzteil, die es da gibt. Weil die leitet dich auch sehr schön durch die einzelnen Runden durch, was du an welcher Stelle zu machen hast, wie du es zu machen hast. Das fand ich auch super.
Genau, es ist halt auch Double Layer, ne? Die Tagleiste, da kann man immer die Cubes reinslotten, so wie das alles funktioniert. Später dann bei den Mechaniken. Aber so vom Material her denke ich auch super. Vielleicht noch ein Satz zu dieser Crafting-Tabelle, wo quasi drinsteht, was man für was braucht, um was herzustellen. Ich habe das ehrlich gesagt bei mir eher so als Negativpunkt aufgeschrieben, weil ich finde, es ist gut gemeint. Aber irgendwie hätte ich es gut gefunden, wenn auch das ähnlich wie die Spielhilfe jeder Spieler gehabt hätte. Weil so lag bei uns diese Crafting-Tabelle irgendwie immer oben am oberen Rand des Tisches. Ich habe fast nie drauf geguckt, weswegen ich selber fast nie was gecraftet habe.
Aber dann ist deine Kritik nicht, dass es eine gibt, sondern dass es nicht zwei gibt.
Genau, also das wäre halt mein Wunsch vielleicht auch für das Second Printing, dass sie da halt vielleicht, wir hätten es natürlich auch kopieren können oder so, ne? Aber die war irgendwie so weit weg. Natürlich lag natürlich auch an uns, aber irgendwie habe ich dann doch auch während des Spiels dann auch selten drauf geguckt und auch nicht viel gecraftet. Ich glaube, das hätten wir mehr machen sollen, weil das Spiel heißt ja auch Explore, Craft, Survive am Ende des Tages, ne?
Ja. Wobei du auch nicht so gelootet hast, wie ich mir das gewünscht hätte.
Aber da kommen wir ja noch drauf, ja.
Genau. Und wo wir schon beim Double Layer waren, vielleicht auch gehen wir da direkt weiter. Double Layer ist ein sehr gutes Stichwort und ich glaube, glücklicher kannst du ja kaum sein, oder? Die Charakterboards.
Also für mich wirklich die Top-Komponente des Spiels auch. Also jetzt nicht nur, weil ich sowieso ein Fan bin von Double Layer Playerboards, aber auch mich haben sie sehr an die Playerboards von Heroes of Might and Magic erinnert, weil auch dort man immer gut Würfel reinslotten konnte und so. Und hier auf den Characterboards eben auch Würfel für Energie reinslotten, Wasser, Items, Gear und so weiter. Also die waren qualitativ einfach top und hat sich super angefühlt, mit denen zu spielen.
Bin ich komplett dabei. Und sahen auch gut gedruckt aus. Also sie waren vom Material schön dick, waren gut gedruckt. Es hat sich nicht angefühlt, als wenn sie so irgendwie schnell kaputt gehen oder so. Man konnte Karten gut reinslotten. Also alles ziemlich gut, muss ich sagen.
Ja, ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf die Anleitung.
Die Anleitung, so stimmt.
Schnell die haben wir. Weil das ist ja so für uns irgendwie auch so eine Neverending Story, die Anleitung der Spiele. Weiß auch nicht, vielleicht denke ich irgendwie inzwischen auch, dass es auch ein Stück weit an uns liegt. Aber also die Anleitung hat knapp 15 Seiten, also auch jetzt gar nicht so viel. Ähnlich wie Eldritch Horror, glaube ich. Aber für mich wirkte die Anleitung oft unfertig, habe ich geschrieben. Also ich fand oft, dass Elemente gefehlt haben. Wir standen oft vor der Frage, wie funktioniert denn das jetzt? Das wird in der Anleitung eigentlich nicht beschrieben. In der Anleitung wird der erste Schritt beschrieben, aber wie es in dem zweiten Schritt weitergehen würde, muss man sich da mehr oder weniger selbst ausdenken.
Ja.
Deswegen hat für mich die Anleitung da an manchen Stellen ja irgendwie unfertig gewirkt und wir hatten schon super oft den Fall, dass wir von Anfang an gesagt haben, wenn wir uns gefragt haben, wie es funktioniert, das steht sowieso nicht in der Anleitung, weil es halt so tief dann in die Details geht, dass wir dann irgendwann schon gemerkt haben, okay, die Anleitung geht einfach nicht in dieses Level of Detail, was wir gebraucht hätten dann teilweise für das Spiel.
Ja, ich glaube, das ist halt auch ein Problem, wenn man ein Spiel machen will, das kleinteilig sein kann und es dann aber nicht so kleinteilig beschreiben kann oder will in der Anleitung. Ich muss vielleicht als ersten Punkt zu der Anleitung, weil mir das als erstes in den Sinn kam, ich konnte sie richtig gut lesen. Also ich muss sagen, Kontrast der Farben, in denen das gedruckt ist, die Schriftgrößen, in denen das gedruckt ist, das war mal richtig schön gemacht. Und dann fehlten mir aber wieder die Bilder an den richtigen Stellen. Also ich glaube, da hätte man auch viel machen können, wenn man einfach mit mehr Bildern gearbeitet hätte und ein bisschen besser beschrieben hätte über Grafiken oder über Bilder zum Beispiel. Ja. Und dann kommt dann hat man so ein kleinteilige Aufgaben und dann hat man die Frage, ja, darf ich das jetzt an der Stelle? Und du weißt genau, ja, es wird nicht drinstehen.
Ja, und was, wir bashen ja immer so viel gegen die Anleitung, aber ja. Was ich auch super komisch fand, ist so die generelle Struktur, der Aufbau der Anleitung. Also sie haben im Prinzip erst auf Seite 10, also nach zwei Drittel der Anleitung, gesagt, wie man das Spiel aufbaut.
Ja.
Und vorher muss man irgendwie 10 Seiten lesen, wie man kämpft oder so. Und das fand ich irgendwie komisch, auch vom Aufbau der Anleitung her. Hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, vielleicht auch, das wäre auch prädestiniert gewesen für so ein Tutorial-Szenario, einfach noch mit dazugepackt, was es nicht gibt. Aber das wäre prädestiniert gewesen, um so langsam an die Mechaniken und den Aufbau sich ranzulangen hangeln. Und ja, von der Struktur her hätte ich mir da ein bisschen mehr, ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Struktur gewünscht, glaube ich. So.
Dabei fängt es gut an. Also diese ersten Seiten, wo sie die Komponenten zeigen und dann mit Beschriftungen arbeiten, was bedeutet auf einem Characterboard, auf einem Map-Teil. Das fängt super an, um die Komponenten zu erklären. Und dann wird es irgendwie, als hätte man nicht gewusst, wie man weitermachen will. Mhm. So ein bisschen.
Ja, wir haben ja vorhin auch schon mal gerade noch mal geguckt, in dem Second Printing Gamefound-Kampagne, die jetzt demnächst startet. Da hat ja der Maximilian Lichtner auch schon gespoilert, dass er an einer Errata beziehungsweise an einem neuen Rulebook arbeitet und auch an einem Rewriting von einigen Karten. Mhm. Das heißt, wir waren sind bestimmt nicht die Einzigen, denen das aufgefallen ist. Er hat es da ja relativ offen auch kommuniziert, dass es da in der neuen Gamefound-Kampagne so eine Art Kit, hat das glaube ich genannt, geben wird, wo man dann eben dann wahrscheinlich die neuen Karten und die neue Anleitung dann eben plätschen kann, für diejenigen, die halt das Grundspiel schon in der ersten Kampagne gebackt haben. Was uns ja auch zeigt, dass wir vielleicht nicht so ganz falsch liegen mit unserer Einschätzung hinsichtlich der Anleitung.
Ja, und was mir auch zeigt, dass wir an der Stelle eher auch fair bleiben müssen. Es ist sein Erstlingswerk und jo, vielleicht passiert das dann halt einfach. Es passiert halt am Kunden, aber dafür ist es ein Crowdfunding. Also es ist immer so eine Abwägung mit, was verzeiht man an welcher Stelle. Das ist ein bisschen schwierig immer zu sagen, finde ich.
Definitiv, ja. Und ich finde auch, also deswegen wollen wir da auch gar nicht so sehr bashen jetzt, weil es ist wirklich ein tolles Spiel und hier als Erstlingswerk, ja, wirklich, wirklich super, meiner Meinung nach. Genau, vielleicht noch ganz kurz zu den restlichen Bestandteilen des Spiels. Unser Standardthema Standees versus Minis, ja. Haben wir ja schon so ein bisschen angeteasert in dem ersten Teil der Folge, dass es eine Erweiterung jetzt geben wird in der neuen Gamefound-Kampagne für Minis, für die Gegner und für einige Items. Wird es dann wahrscheinlich auch ein paar Gegenstände mehr geben. War schade, dass es in der ersten Kampagne nicht dabei war. Plus, was ich auch sagen muss, man konnte zwar die vier Charaktere im Grundspiel, das Character-Set noch backen in der Crowdfunding-Kampagne, habe ich nicht gemacht, weil das war mir irgendwie zu teuer, weil für vier Minis 20 Euro,
das ist schon
heftig. Da kriege ich bei manchen Crowdfunding-Kampagnen eine ganze Packung Minis, also das war mir dann leider zu teuer.
Ja, und ich weiß halt nicht, ob ich es hier machen will, meine Kritik zu Minis versus Standees. Ich glaube, ich mache es in der nächsten Sektion.
Macht auch keinen Sinn, weil wir wissen ja, dass es viele nachgefragt haben und der Maximilian ja auch schon in der neuen Crowdfunding-Kampagne geschrieben hat, hey, wie viele von euch gewünscht haben, jetzt bringen wir hier ein Second Printing raus mit eben zwei Erweiterungen, wo die Minis kommen werden.
Ja, und ansonsten haben wir ziemliche Massen an Karten, an anderen Komponenten, Würfelchen hier, Würfel da, hier noch gepresste Tokens und so weiter. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, das Material hat in sich für mich einen guten Eindruck gemacht.
Ja, ich finde auch. Also generell, das Material hat eine super Qualität. Die Karten sind super. Auch die Sleeves, die mitgeliefert wurden, sind von der Qualität her klasse. Kleiner Disclaimer, das hatten sie in der Crowdfunding-Kampagne auch schon leider so kommuniziert. Es waren leider 10 Sleeves zu wenig, die ausgeliefert wurden für die kleinen Karten. Dementsprechend habe ich jetzt quasi 10 kleine Karten, die nicht gesleeved wurden, aber ich finde die Qualität der Sleeves, ich glaube für 9 Euro war es für alle Karten auch absolut super, ja. Also da gibt es auch nichts zu sagen. Und auch jetzt, wie das Material dann einsortiert wird in die Box mit den verschiedenen Boxen, mit den Inserts, sag ich mal, wo die Cubes drin sind, wo dann die Karten reinkommen, finde ich prinzipiell auch alles von der Qualität her super und auch gut, wie man es einräumen kann. Auch da, kleiner Wermutstropfen, die Karten mit Sleeves passen leider nicht ganz so gut in die Box rein. Ja, also da würde ich mir vielleicht auch wünschen, im Rahmen der zweiten Kampagne, dass sie da vielleicht sich irgendwas anderes überlegen für die Box.
Ja, ich hätte vielleicht einen einzigen kleinen und zwar sehr detaillierten Punkt zu nennen, der vergleichbar ist zu dem Baum in Decent.
Also wieder.
Ja, dieser orangene Würfel gegen den roten Würfel, wenn man nicht beide nebeneinander liegen hat und sie sind beide durchsichtige, glasähnliche Würfel, also Plexiglaswürfel, sie sind ja kaum zu unterscheiden.
Okay, Lars, da gehst du aber jetzt wieder so in die Details rein,
ja, wo wir eigentlich
gar nicht mehr rein wollten. Ja?
Es hat mich genervt.
Aber du hast den Punkt gemacht, fair point.
Gut, dann würde ich sagen, ist es Zeit, dass wir mal so ein bisschen zum Gameplay, was uns gefällt, was uns nicht gefällt, die Mechaniken kommen. Und vielleicht fangen wir mal ein bisschen so mit dieser Geschichte an. Die Geschichte ist, ein Komet ist in die Sonne eingeschlagen. Daraufhin hat sich die Erde oder die nördliche Hemisphäre in eine Wüste verwandelt. Die Gesellschaft ist zusammengebrochen, Apokalypse, Postapokalypse so ein bisschen. Und wir sind jetzt in New Haven und wir übernehmen die Rolle von, wir haben es zu zweit gespielt, auch jeweils nur mit einem Charakter. Also wir übernehmen die Rolle von zwei Charakteren, die sich jetzt in dieser neuen Welt so ein bisschen orientieren müssen. Und wie machen wir das?
Genau, also prinzipiell ist es erstmal so, dass man sich zwischen eines von den sieben Szenarien entscheiden muss, die in der Verpackung mit dabei sind, wovon bei uns, das wollen wir direkt von Anfang an auch ganz klar so sagen, zwei der sieben Szenarien nicht in Frage kamen, weil es eben kompetitive Szenarien sind. Plus haben wir auch den semi-kooperativen Modus nicht gespielt. Den kennt ihr ja vielleicht schon aus Spielen wie Winter der Toten oder auch Nemesis. Mit Verrätermechanik, das haben wir jetzt komplett außer Acht gelassen, weil wir sind ja
das Koop-Kartell.
So ist es. Danke, Lars. Und dementsprechend haben wir uns wirklich da rein auf den kooperativen Modus fokussiert und haben halt die fünf kooperative Szenarien, die es gibt, auch fast alle gespielt. Und es ist im Prinzip so, man entscheidet sich für das Szenario. Das Szenario gibt im Prinzip auch schon einen Großteil des Aufbaus vor. Man bewegt sich auf Hexagon-Map-Teilfeldern, erkundet die, muss im Prinzip versuchen, sein Missionsziel zu erreichen. Genau, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass die neue Währung in dieser postapokalyptischen Welt ist im Prinzip Wasser. Das heißt, man bezahlt mit Wasser alles, man braucht im Prinzip Wasser zum Überleben für alles. Und man spielt im Prinzip durch so einen Tag-Nacht-Rhythmus durch, der in verschiedene Phasen eingegliedert ist. Man hat eigentlich für jedes der Szenarien ein Rundenlimit von 5 Tagen. Da gibt es eben diesen Tracker für, den wir vorhin schon in den Komponenten erwähnt haben, diesen Tag-Nacht-Tracker. Und nachdem beide Spieler in jeder Phase immer dran waren, beginnt ein neuer Tag. Das Spiel wird, Spielfeld wird so ein bisschen resettet und dann fängt ein neuer Tag von vorne an und dann geht es im Prinzip los. Ja, man hat damit würde ich vielleicht gerne direkt anfangen. Man hat 6 Aktionen immer zur Verfügung. Und die Aktion kann man beliebig frei sich entscheiden, wie man diese Aktionspunkte ausgeben will. Ja, das funktioniert auch über einen Würfel, der eingeslottet wird in dem Charakter-Tableau für 6 Aktionspunkte. Muss ich sagen, ich hatte Machina Arcana-Vibes, weil der Mechanismus ja so ähnlich ist, dass man da auch 6 Aktionspunkte über sein Character-Board getrackt hat. So funktioniert es hier auch. Und ich finde, wirklich eine Stärke des Spiels oder als Pro, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass man hat wirklich unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten. Und auch wenn man mal nur einen Aktionspunkt übrig hat, das war ja zum Beispiel was wir bei Eldritch Horror ab und zu mal kritisiert haben, dass wir dann ab und zu ja den Aktionspunkt haben verfallen lassen oder nicht wussten, was wir machen sollten, weil es keinen Sinn gemacht hat. Hier hat man eigentlich immer irgendwie eine Option, irgendwas zu tun, sei es craften, bewegen, ausruhen, was auch immer. Also die Fülle an verschiedenen Aktionen, die man hat, fand ich hier schon mal sehr gut.
Ja, einen für mich wichtigen Punkt hast du relativ am Anfang von deinem Punkt erwähnt. Man kann sich auswählen, in welcher Reihenfolge man es macht. Dadurch erreicht dieses Spiel so eine gewisse Gleichzeitigkeit von den Ereignissen, weil du kannst 2 Aktionspunkte verbrauchen, dann übernehme ich und verbrauche welche von mir, dann machst du wieder welche, dann mache ich wieder was. Und damit ist es nicht so dieses, du hast eine Runde, ich habe eine Runde, du hast eine Runde, sondern es ist so wirklich eine Gleichzeitigkeit der Ereignisse, die das Spiel schafft an der Stelle.
Ja.
Das fand ich eine richtig coole Mechanik.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, dass diese Warten-Mechanik, so wird sie, glaube ich, im Spiel beschrieben, dass man jederzeit das Ausgeben seiner Aktionspunkte unterbrechen kann und für 0 Aktionspunkte warten kann und quasi den Ball an den Gegenspieler oder Mitspieler, besser gesagt, zu übergeben, fand ich auch super. So konnte man viel besser planen und gerade in einem kooperativen Spiel hat es auch super krass, finde ich, die Kommunikation miteinander gefördert.
Einerseits die Kommunikation und andererseits auch diese Überlegungen, die man macht, welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben. Weil man kann sich halt dann erst zusammen irgendwohin bewegen, kurz aufsplitten, was machen, wieder zusammenkommen, was machen.
Ja.
Das war richtig cool.
Ja, also das muss ich wirklich auch sagen, dass diese Fülle der Aktionen, wie man die Aktionspunkte ausgibt, die schiere Anzahl der Aktionen wirklich eine Stärke des Spiels, bringt mich dann direkt zu meinem nächsten Punkt, okay. Was das Bewegen angeht. So die Bewegungsaktion, die hier ein bisschen anders gestaltet ist als bei anderen Spielen, die ich jetzt so kenne. Und zwar ist es so, dass wenn man ein neues Map-Teil erkundet hat, dann steht auf dem Map-Teil meistens eine Zahl drauf, zwischen 1 und 4.
Ich glaube 4, ja.
Hat man mal 5? Ich weiß es gar nicht.
Ich kann mich nicht erinnern.
Ich glaube zwischen 1 und 4, ne? Und das ist quasi die Anzahl an Aktionspunkten, die man ausgeben muss, um auf dieses Aktionsfeld oder auf dieses Map-Teil sich zu bewegen. Da muss ich sagen, dass die Mechanik hat mir irgendwie nicht so gut gefallen, weil ich fand, dass es einigermaßen random war, was für Zahlen auf den Map-Teils stand. Plus war jetzt auch narrativ gesehen auf den Map-Teils nicht irgendwie ein Gebirge abgebildet, weswegen es schwerer ist, da hinzulaufen oder so, sondern es war halt immer irgendwie irgendein Wüstending, mal mit einem Geschäft, mit einer Tankstelle oder was weiß ich, oder mal nur Wüste und mal stand halt eine 1 drauf und mal eine 4. Also das fand ich irgendwie
das nicht so geil. Das ist der größte Kritikpunkt, den ich an dieser Mechanik habe, weil es halt wirklich so beliebig wirkt an der Stelle. Das ist halt einfach nur, wir haben Zahlen gewürfelt sozusagen von 1 bis 4 und haben die dann da drauf geschrieben.
Ja.
Das ist, finde ich, ein bisschen vergeben eine Chance an der Stelle. Vielleicht kann man da mit dem Artwork, welches ich auch nicht so gut fand, nochmal nacharbeiten.
Ja, wir hatten ja vorhin schon über dieses Artwork der Map-Tiles gesprochen. Und ich finde auch, dass es halt leider, haben sie hier eine Chance verpasst.
Ja.
Weil sie hätten hier wirklich meiner Meinung nach auch von den Szenarien her eine bessere Story generieren können. Dass man sich halt mehr mit dem Map-Teil, auf dem man sich hin drauf bewegt, dass man sich da mehr mit identifiziert.
Ja, und das halt auch sich alles mehr ineinander verzahnt. Das hätte ich nämlich auch noch als Punkt gehabt. Welche Ressourcen auf einem Map-Teil sind, spielen halt keine Rolle mit dem, was da drauf abgebildet ist.
Genau, das ist auch mein nächster Punkt. Das ist halt alles so komplett random. Und ich muss sagen, ich habe mir irgendwann gar nicht mehr das Artwork der Map-Tiles angeguckt und nur noch geguckt, okay, welche Cubes legen wir jetzt da drauf? Da haben sie wirklich, meiner Meinung nach, hätten sie dann vielleicht, so kenne ich zum Beispiel von Maximum Apocalypse, dass sie da wirklich dann spezielle Namen auch auf den Map-Tiles haben, hier die Tankstelle oder der Supermarkt oder, keine Ahnung, der Supermarkt, wo man dann vielleicht auch dann Nahrung findet, ne? Dass es halt alles so von der Story her auch Sinn macht. So waren es halt irgendwie gefühlt random Bilder auf den Map-Tiles und irgendwie zusammengewürfelte Ressourcen, die man dann dort finden konnte. Und das hat sich nicht so geil angefühlt.
Ja, es stört halt so ein bisschen bei der Immersion, die das Spiel schaffen könnte.
Ja.
Und auch da wieder, das ist eine Kritik, die ich schon bei manchen Spielen geäußert habe, was mich da so stört, ist hauptsächlich, dass es relativ wenig bedurft hätte, um es viel besser zu machen an der Stelle. Also viel besser ineinander greifen zu lassen.
Ja, nee, ich finde auch, dass sie da gerade auch in der Immersion der Szenarien hätten viel mehr machen können. Da haben sie wirklich eine Chance verpasst.
Ja.
Und wenn ich dann gleich meinen nächsten Punkt machen darf, der damit eng zusammenhängt, sind halt diese Ressourcenwürfel. Da muss man auch dazu sagen, vielleicht noch, da haben wir jetzt noch nicht so im Detail drüber gesprochen, das sind so bunte kleine Cubes, die man sowohl auf seinem Characterboard einslotten kann, wenn man sie sammelt, und die man dann eben später auch verwenden kann fürs Crafting. Weiß gar nicht, 7, 8 verschiedene Farben, schwarz, weiß, grün. Und jede Farbe steht quasi für ein spezifisches Material, was man findet. Schwarz, Metall, grün, Alkohol, was hat man noch? Orange, Holz, Blau, Wasser, Rot, Nahrung. Und dann gab es noch ein paar andere Klebstoffe.
Gab's und was noch weiß Plastik, ich was. Plastik und Textilien. Genau,
Kunststoff und was weiß ich. Und da war es halt so, dass man immer auf den Map-Tiles, die man erkundet hat, auch über einen Aktionspunkt, dass darauf eben dann random Symbole abgebildet waren oder Farben, welche Cubes oder welche Rohstoffe jetzt dort zu finden waren. Mhm. Und das ist halt dieser Punkt, den ich finde mit den Cubes, das hat mich halt so absolut gar nicht abgeholt.
Ja.
Weil man hat sich eigentlich nur mit den Farben der Cubes beschäftigt. Und
ich weiß bis heute nicht, welcher Cube was ist.
Ich weiß es nur, weil ich es vorhin nochmal nachgeguckt habe.
Okay, okay.
Das ist halt schwarz, Metall, grün, Alkohol und so. Aber das fand ich auch irgendwie nicht geil und irgendwie so gar nicht narrativ. Also es hat, nee, das, ja.
Ja, ich habe zu Hause auch heute noch überlegt, ob es Sinn gemacht hätte, Icons zu haben oder ob es Sinn gemacht hätte, Aufdrucke zu haben oder irgendwie was anderes als Würfel. Dann hast du wieder das Problem mit dem Slotten. Das fällt halt einfacher, wenn alles eine Form hat. Also, weißt du, wenn du so aus Nahrung eine Möhre gemacht hättest und aus einem Textil ein T-Shirt, dann kannst du es schlechter einslotten. Dann hast du die Mechanik wieder weg. Das ist so ein bisschen.
Ich habe da auch schon drüber nachgedacht vorhin, aber habe da auch jetzt keine bessere, viel bessere Möglichkeit gefunden, klar, mit den Cubes macht es halt einfach was her, weil du die so richtig schön in dein Double-Layer-Playerboard reinslotten konntest. Ja. Ne? Und man hat dann Slots für Waffen, für Items und Ressourcen gleichzeitig, wo man sich dann auch immer überlegen musste, okay, slotte ich da jetzt noch mehr Ressourcen rein oder lasse ich es vielleicht lieber, dass ich noch einen Slot für eine Waffe habe, weil die quasi in denselben Slot reinkamen. Und ja, keine Ahnung. Ich fand zum Beispiel bei Schlafende Götter, was wir ja auch schon gespielt haben, fand ich es beispielsweise besser gemacht, weil du da ja beispielsweise Tokens hattest oder ja aus Holz sogar die Materialien für Gemüse, für Steak, für Holz und so. Das hätte hier dann natürlich diese Mechanik mit dem Einslotten der Cubes irgendwie zunichte gemacht, aber so hat man sich halt gar nicht damit identifiziert und es war im Prinzip völlig Wurst, was das für Ressourcen waren. Man hat einfach nur auf die Farben geguckt und dementsprechend war das dann auch mit dieser Crafting-Tabelle, da haben wir ja dann vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Ja, es war dann super schwierig, immer herauszufinden, okay, für was brauche ich jetzt eigentlich was und warum brauche ich jetzt schwarz dafür? Ach, schwarz ist Metall, okay. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Irgendwie
den Schritt habe ich gar nicht mehr gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe drauf geguckt und habe nur noch geguckt, ich brauche einen grünen Würfel, einen weißen Würfel und einen gelben Würfel. Also suche ich nach einem grünen Würfel, einem weißen Würfel und einem gelben Würfel. Ja. Ich suche nicht nach Textil und Alkohol, weil ich den Schritt in meinem Kopf an der Stelle gar nicht mehr gemacht habe.
Ja, wie gesagt, also das ist für mich einer auch der größten Kritikpunkte, zusammen mit den Map-Tiles und was wir eben gesagt haben, mit der Bewegung und so, sind so für mich so die ein, zwei größten Kritikpunkte an dem Spiel, weil es für mich so gar keine Geschichte erzählt und es ist Wurst im Prinzip, wo du dich hinbewegst, es ist eigentlich Wurst, da liegen halt irgendwelche farbigen Cubes drauf, aber du weißt im Prinzip gar nicht, was es ist. Ja, da haben sie viel verschenkt, meiner Meinung nach, leider. Ja,
das ist mein größter Kritikpunkt, der sich auch auf viele verschiedene Bereiche auswirkt. Das ist diese fehlende Immersion an der Stelle. Das wirkt sich auf die Storyline, das wirkt sich so ein bisschen auf die Quest-Kampagnen-Line aus, das wirkt sich auf diese Würfel aus, auf alles so ein bisschen, weil man viel mehr hätte reingezogen werden können in diese ganze Geschichte, selbst ohne einen Kampagnenüberbau, den man ja nicht hat. Ja. Selbst diese One-Shots in sich sind oft, es geht so. Ich habe jetzt, das Problem, das ich habe, ist der letzte, den wir gespielt haben, der hat mich dann wieder abgeholt.
Das stimmt. Ja, da kommen wir ja später nochmal drüber sprechen. Ja. Aber ich fand auch, dass jetzt bei den ersten zwei Missionen, die wir gespielt haben, war irgendwie die Mission Mittel zum Zweck.
Ja.
Man hat halt ein Ziel bekommen, um Map-Tiles zu erforschen, um da halt gegebenenfalls Encounters zu haben oder zu looten oder ne, mehr Gegenstände zu finden. Aber es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie eine geile Story erlebt hat, sondern man hat halt irgendwie erkundet und hat kämpfen, ist man meistens aus dem Weg gegangen, also wir.
Ja.
Und ja, vielleicht nehmen wir einfach mal als Beispiel diese erste Mission, die wir gespielt haben, Search and Rescue.
Ja.
Ohne da jetzt, spoilern wir, denke ich, nicht zu viel. Da geht es im Prinzip einfach nur darum, dass zwei Einheiten aus deinem Dorf, New Haven, wo man immer startet, dass die im Prinzip entführt wurden von SOL-Soldaten. Sons of Liberty ist die Abkürzung. So eine andere Fraktion quasi, die gegen dich ist. Und man musste quasi versuchen, die eben zu finden. Und dann generiert man eben, ne, vielleicht kannst du das mal erklären, wie man dann diesen Map-Teil-Stapel generiert hat. Es waren ja so 2-3 Stapel, glaube ich.
Genau, man hat verschiedene Stapel zusammengestellt. Dann hat man ein Zielteil in den zweiten Stapel, ein Zielteil in den dritten Stapel. Dann hat man sie aufeinander gestellt, dass halt klar war, es dauert eine gewisse Zeit, bis man den einen Zielmarker sozusagen erreicht und dann eine Weile, bis man den zweiten Zielmarker erreicht.
Genau.
Es gibt dann noch, also das muss man sagen, ein bisschen variabel. Es gibt auch Szenarien, da stellt man die Decks basierend auf den Nummern, die auf den Teils aufgedruckt sind, zusammen. Also das ist, da werden so verschiedene Mechaniken genutzt, die man kennt, aber die ganz nett sind, muss ich sagen.
Ja. Aber jetzt speziell bei dem Szenario war es halt wirklich so, du hast halt so einen ganz kleinen Flavortext, der dir halt das beschreibt, was ich gerade erklärt habe, dass halt zwei Leute
Leute.
So, und dann hast du zwei verschiedene Missionskarten und du deckst die zweite auf, wenn du den ersten gefunden hast und die zweite liest du dann Erfolg, wenn du es geschafft hast. Ja. Und das ist halt so generell so von der Story her, ja, hat mich auch nicht so abgeholt und wie gesagt, ich glaube schon, dass sie da hätten mehr machen draus können, was wir ja an dem letzten Szenario, was wir gespielt haben, erlebt haben, wo wir ja auch fast 3,5 Stunden gespielt haben. wo wir wirklich meiner Meinung nach eher eine Story erlebt haben, als jetzt bei den anderen Szenarien, die wir gespielt haben.
Das hat mich, zum Glück hast du mich zu diesem Szenario noch überredet, weil eigentlich wollte ich es nicht mehr spielen. Mhm. Ich habe gedacht, ja komm, jetzt nochmal irgendwie, wir decken ein paar Teils auf und gucken dann. Das hat, muss ich dann wieder sagen, diese Mechaniken, die das Spiel hat, ganz gut genutzt. Und dann hat man so eine Verfolgungsmission und das ist ganz nett gemacht gewesen. Und dann, da zeigt das Spiel auch, dass es diese Stärken hat, die es ja hat. Und es ist auch schade, dass es nicht so durchgehend dann genutzt wird.
Ja, was ist noch, wenn wir nochmal, wir sprechen über geordnete, als noch über Szenario, Aktionen, die man so hat, auch noch ganz cool fand, ist, oder zumindest so, ich zumindest verstehen konnte, warum man es so gemacht hat, auch von der Narration, der Story her, ist dieser Fitness-Tracker, der halt besagt, ne, und auch dieser Rhythmus, den man immer hatte mit Tag, was hat man, Vormittag, Nachmittag und Nacht. Und man musste halt immer gucken, dass man irgendwann in einer dieser drei Phasen schläft. Schlafen hat dann zwischen 3 und 5 Aktionspunkte gekostet, je nach, ja.
Hängt von verschiedenen Faktoren
ab. Genau, je nach Faktor. Und wenn du das aber nicht gemacht hast, ist quasi dein Fitness-Tracker auf schlecht gewandert und du hast quasi am nächsten Tag 2 Aktionspunkte weniger zur Verfügung gehabt, also nur noch 4. Und das schränkt dich natürlich schon extrem ein, gerade wie wir vorhin gesagt haben, wenn teilweise die Map-Tiles 4 Bewegungen gebraucht haben oder 4 Aktionspunkte für eine Bewegung, konntest du im Prinzip nichts machen, außer dich zu bewegen. Deswegen fand ich das eigentlich eine coole Mechanik mit dem Schlafen, weil man sich dann immer wieder gefragt hat, okay, schlafe ich jetzt tags, vormittags, nachmittags oder doch lieber nachts, wo man es eigentlich macht, aber ich will eigentlich noch bis da und dahin kommen. Das war immer so ein cooles Abwägen, fand ich, so ein schönes Entscheidungstreffen, wann man das macht oder riskiere ich sogar mal eine Runde. Ne? Du hattest ja auch mal so 1-2 Runden, als du, glaube ich, der Heiler?
Der Heiler, ja.
Genau, weil du uns immer beide heilen musstest, hast du dann auch mal entschieden, 2 irgendwie Tage mit 4 Aktionspunkten klarzukommen. Genau. Und so, also das fand ich wirklich eine coole Mechanik.
Weil es auch eine Mechanik ist, die sehr viele Auswirkungen hat. Weil das Problem ist, wenn du halt eine Nacht nicht schläfst, deswegen bin ich dann auch bei diesem 4er-Rhythmus geblieben, dann musst du ja an dem nächsten Tag 2-mal schlafen, um überhaupt wieder auf 0 zu kommen. Richtig. Was dir de facto 2 Phasen fast raubt.
Richtig, weil man immer nach der Nacht quasi 1 runterslottet in seiner Fitness. Ja.
Und dann braucht man erstmal 1, um auf 0 zu kommen wieder sozusagen und 1 dann nochmal, um sich wieder für den nächsten Tag einen Puffer aufzubauen.
Richtig.
Und da ist man dann in einem Strudel, der anstrengend ist, wo man sich dann auch wirklich, und das hatten wir ja dann gemacht, überlegen muss, gehe ich mit den 4 Aktionspunkten halt und kann damit leben, dass es so ist.
Ja.
Und da vielleicht kann ich an der Stelle direkt mal reinhaken, Charaktere. Und das hat mir im Gegensatz zu vielen anderen Spielen sehr gefallen, weil die Charaktere wirklich Auswirkungen haben an der Stelle. Also diese Spezialaktionen, die man, ja, ich kenne viele Spiele, wo man irgendwelche Spezialaktionen auf den Charakteren hat, aber meistens sind die dann egal oder man nutzt sie dann eh nicht. Ich finde, bei dem Spiel haben sie tatsächlich eine Auswirkung und eine wirklich relevante Auswirkung und sie unterscheiden dadurch die Charaktere auch sehr. Das hat mir echt gefallen, weil ich mich so auch mit meinem Charakter ein bisschen mehr identifizieren konnte. So ein Heiler hat halt Sinn gemacht, weil er heilt, weil er der Heiler ist und auch diese Rolle spielt in der Runde oder der Erkunder oder das hat mir echt richtig gut gefallen.
Ja, ich muss auch sagen, dass das eines der ersten Spiele ist, die wir jetzt, wo wir eine Folge drüber gemacht haben, egal ob es jetzt Descent ist oder auch Eldritch oder was Machina Arcana. Wo mir wirklich die Charaktere relativ random erschienen, ist das wirklich eines der ersten Spiele, wo ich sage, ja, also hier haben die Charaktere wirklich unterschiedliche Fähigkeiten, die auch narrativ Sinn machen.
Ja.
Und man nutzt die Fähigkeiten auch, ja. Und das ist was mir bei anderen Spielen oft gefehlt hat. Und das finde ich, haben sie hier wirklich sehr gut umgesetzt. Und dazu finde ich noch, dass die Charaktere auch ziemlich viele Synergien haben. Das heißt, es hat immer Sinn gemacht, dass wenn halt einer von uns irgendwie einen Support-Character genommen hat, wie den Medic, dann hat halt der andere den Veteran oder den Thickskin halt genommen, die halt besser im Kämpfen waren. Na, so hat man sich eigentlich immer, also wir haben uns eigentlich immer ganz gut abgestimmt dann vorher in der Charakterauswahl, okay, dass wir jetzt nicht beide Haut-drauf-Leute nehmen, sondern dass wir halt beide auch einen Support-Charakter hat. Wir haben uns auch immer abgewechselt und ich finde, die haben wirklich gute Synergien miteinander entwickelt, die Charaktere.
Das stimmt, absolut.
Was ich auch cool fand, auf den Character Boards selbst, da haben wir ja auch schon so ein bisschen drüber geredet, ist halt dieses Slotten von den Ressourcen und den Items und Gear-Karten. Da habe ich mir, den Punkt wollte ich eigentlich erst später machen, aber würde ich gerne jetzt kurz ansprechen, genau. Weil wir jetzt über Items und Gear auch sprechen. Irgendwie habe ich so manchmal das Gefühl gehabt, dass das Spiel irgendwie nicht wirklich weiß, ob es jetzt Englisch oder Deutsch sein will. weil irgendwie manchmal steht Loot, dann Gear und Items, ist dann steht auf Englisch hinten auf den Karten drauf. Und sonst steht aber oft was in Deutsch drauf, dann doch mal wieder ein englisches Wort. Ja, fand ich irgendwie so ein bisschen komisch.
Ja, es ist nicht konsistent, das stimmt.
Ja, aber prinzipiell war es halt so, du hast halt 4 Slots für Items und einen für Gear und konntest halt, das fand ich halt wirklich eine coole Möglichkeit und dann auch oft immer wieder ein Abwägen, slotte ich jetzt Ressourcen rein, um gegebenenfalls halt später was craften zu können oder brauche ich Nahrung halt, weil ich damit rechne, in den Kampf zu geraten, um mehr Energie zu haben oder lasse ich halt noch einen Slot frei, wo ich Ressourcen auch reinslotten kann für ein Item, weil ich halt hoffe, eine neue Waffe zu ziehen oder eine Wasserflasche, weil Wasser ja hier das A und O ist in dem Spiel. Wasser braucht man im Prinzip in jeder Tagesphase, muss man eins abgeben. Für Wettereffekte muss man Wasser abgeben, man braucht Wasser zum Handeln. Also das waren so die wichtigsten Items meiner Meinung nach, so diese eine Wasserflasche und eben eine Waffe. Und da musste man dann eben, das fand ich eben eine schöne Mechanik, dass man eben abwägen konnte, nehme ich mehr Ressourcen, nehme ich mehr Items.
Ja, auch die völlige Freiheit, also es gibt diesen einen Slot, der nur für Items ist, genau. Aber ansonsten habe ich die komplette Entscheidungsfreiheit.
Ja.
Ich weiß nicht.
Ja, zu Charakter, also ja, wir haben ja, das ist ja generell ein Punkt, den wir eigentlich immer bei Spielen besprechen, hier vielleicht nicht so ganz so krass relevant, weil es kein Kampagnenspiel ist, aber Charakterprogression gibt es jetzt in dem Spiel so nicht, können wir sagen. Ne? Also ich finde auch hier, ja, vielleicht wäre das Spiel dann zu fiddly geworden, ich weiß es nicht, aber ich finde auch hier haben sie meiner Meinung nach schon eine Chance verpasst, dass man vielleicht hätte auch noch irgendwie einen Mechanismus einbauen können, dass man mit dem Charakter auch leveln kann, dass es halt Erfahrungspunkte gibt, wenn man Map-Tiles erkundet oder wenn man einen Gegner tötet oder so. Ja, da gibt es halt gar keine Progression oder so. Klar, man bekommt das Loot der Charaktere, die man getötet hat und so, aber jetzt so eine richtige Charakterprogression auch innerhalb eines Szenarios, vor allem innerhalb des letzten Szenarios, wo wir halt 3,5-4 Stunden was gespielt haben, hätte ich mir doch irgendwie gewünscht. Ja, auch wenn es natürlich jetzt kein narratives Kampagnenspiel ist, was wir sonst häufig auf dem Tisch haben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich schon fast gnädig bei der Geschichte. Weil irgendwo ziehst du die Grenze? Also wenn du sagst, eine Charakterprogression über ein Szenario, dann würde ich als nächstes kommen, ja, aber dann kannst du auch eine Progression nehmen, die du über die Kampagnen hinweg spielen kannst. Warum entwickelt sich ein Charakter nicht, während wir die einzelnen Szenarien spielen? Wäre auch eine Option, die man machen könnte. Dann braucht man einen übergebauten Kampagnenrahmen, dann bräuchtest du eine Geschichte, die du drumherum erzählst. Sie haben halt die Linie an der Stelle gezogen. Ich kann es verstehen, dass sie es machen, aber man hätte es natürlich auch mit einem Progress. Man hat halt den Progress über Items und Crafting und so ein bisschen, den hat man ja, aber der ist nicht so groß, muss man auch ganz fairerweise sagen.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, dafür gibt es mir dann vielleicht auch ein bisschen zu wenig verschiedene Waffen und Loot. Und wenn ich das jetzt beispielsweise vergleiche mit Machina Arcana, wo du ja tonnenweise mit Loot überschüttet wirst an verschiedenen Waffen und Karten und du kannst nochmal an deine Waffe was anbauen und so, da ist halt hier schon, ist man schon limitiert halt auch, ne, was man so an Items eben ausrüsten kann. Vor allem, weil man auch oft an Ressourcen eben, ja, man ist dann dran gebunden, dass man mindestens 1-2 Slots für Ressourcen freilässt, weil man eben Nahrung braucht für Energie oder eben irgendwas craften will, weil man weiß, man braucht in dem Kampf auf jeden Fall irgendwie ein Medikit oder was weiß ich was. Ja, da hat mir ein bisschen was gefehlt, glaube ich so. Oder vielleicht hätten sie einfach ein paar mehr Gegenstände sein sollen oder so, ich weiß es nicht.
Ja, ich musste gerade in mich ein bisschen reinschmunzeln, wenn du sagst, ja, da gibt es ein bisschen wenig verschiedene und den Vergleich mit Machina Arcana machst. Da gibt es nämlich für mich noch einen Punkt, wo ich in dem Vergleich zum Beispiel, wenn ich in dem bin, sage, davon gibt es mir zu wenige und das sind verschiedene Gegner. Mhm. Das ist für mich auch ein großer Kritikpunkt. Es ist, dann doch, finde ich, relativ eintönig. Man hat da diese paar verschiedene Souls-Krieger, also Erkunder und so weiter und so ein paar, ja, Tiere mehr oder weniger, aber in sich, die haben alle irgendwelche Angriffswürfe, manche haben noch einen Fernkampf und die Tiere machen meistens Gift, wenn sie einen Schaden machen. Aber ansonsten sind, finde ich persönlich, die ziemlich lame in der Differenzierung zwischen den verschiedenen Monstern.
Ja, würde ich dir recht geben, vielleicht nutzen wir die Gelegenheit dann, um zum Kapitel Kampf zu kommen, ja, oder? Und erklären vielleicht mal ganz kurz, wie das so funktioniert auch und wie Gegner überhaupt spawnen oder auch nicht spawnen und wie dann überhaupt man in den Kampf eintritt.
Ja, wobei wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu kleinteilig werden, weil, ja, und das ist auch vielleicht eine Kritik, die ich äußern möchte, der Kampf sehr kleinteilig sein kann. Dadurch, dass man hat die Option, es gibt Fernkämpfe, es gibt Nahkämpfe, es gibt Fernkampfreaktionen, es gibt Nahkampfreaktionen, es gibt Monsterbewegung, das alles gibt es. Und ich weiß nicht, ob wir so tief reingehen sollten. Ich denke halt aber nicht.
Wie kommt es zu einem Kampf?
Genau. Ja, wenn wir ein Map-Teil aufdecken, auf dem ein Ausrufezeichen ist, dann bedeutet das, auf diesem Map-Teil befindet sich ein Gegner. Und der spawnt in dem Moment, wo einer von uns dieses Map-Teil betritt. Und dann zieht man einen Gegner, oder wenn es ein Event-Teil ist, kann es auch sein, dass es vorgegeben wird, welche Gegner es sind. Und in dem Moment erscheint ein Gegner. Und hier möchte ich nochmal Kritik ausüben, dass es Standees gibt und keine Miniaturen.
Er musste nochmal kommen.
Ja, weil es halt für mich bei kaum einem Spiel mehr Sinn machen würde, mit Miniaturen zu arbeiten, was ja auch zeigt, dass sie es bringen. Weil teilweise ja die Gegner relativ lange auf dem Brett verbleiben können.
Findest du wirklich? Also jetzt mal wenn du das letzte Szenario ausklammerst, haben wir in den meisten Fällen nicht mal den Standee aufs Spielfeld gemacht, weil wir nur die Karten gehabt haben.
Ja, ich habe halt diesen letzten halt noch so im Kopf, weil da haben wir schon, in dem Moment, wo so ein Element reinkommt, dass man Gegner umgeht, in dem Moment wird es halt spannend, was auch Miniaturen angeht, finde ich. Ja, auf der anderen Seite hast du auch recht, in den anderen Szenarien haben wir teilweise nur noch aufgedeckt und direkt gekillt.
Weggeschnetzelt,
ja. Ja, weil der Kampf auch nicht so herausfordernd ist. Also, der Gegner erscheint.
Ja.
Gehen wir mal dahin zurück. Der Gegner erscheint und es gibt direkt einen Initialkampf.
Genau.
Weil wir haben ja sein Feld betreten, was auch storytechnisch sehr viel Sinn macht. Und das heißt, auch da gibt es eine Gleichzeitigkeit, wir und der Gegner schlagen sozusagen gleichzeitig aufeinander ein, was super ist, finde ich. Und das bedeutet, man würfelt Würfel mit Erfolgen für die eine Seite, für die andere Seite und daraus ergeben sich halt Lebenspunkte, die man sich gegenseitig abzieht. Dann kann man weiter angreifen, bis der Gegner besiegt ist. Man kann flüchten, man kann rausgehen, kann Fernkämpfe machen und so weiter. Dann wird es halt wirklich verzweigt und vierschichtig. Aber im Grunde, der Gegner erscheint, man kämpft, bis er tot ist. Oder geht ihm aus dem Weg. Das ist so die Kernessenz für mich von dem Kampf.
Vielleicht einen Zusatz noch von einem großen Pluspunkt, den ich mir aufgeschrieben habe.
Okay.
Ist zusätzlich zu dieser Mechanik kommt noch, dass man auch kooperativ kämpfen kann.
Das stimmt,
und ja. Und das fand ich wiederum eine ziemlich coole Nummer, dass man quasi sich vorher absprechen konnte, okay, du gehst jetzt in das Feld rein, du machst den Initialkampf mit dem Gegner. Der Gegner macht einmal Retaliation oder, ne, du hast ja gerade gesagt, ihr greift zeitgleich an. Und ich kann dann aber gleichzeitig, wenn ich eine Fernkampfwaffe beispielsweise habe, von dem Map-Teil nebendran, danach nochmal auf den schießen, ohne dass er nochmal Retaliation macht. Und das fand ich halt eigentlich von der Absprache her, so vom kooperativen Spielgedanken her, super gut.
Ja, und zahlt ja auch auf dieses Gleichzeitigkeitskonto mit ein.
Ja.
Weil halt im Grunde alle Aktionen zeitlich miteinander stattfinden und nicht dieses so nacheinander getaktete ist. Und ja, das fand ich auch super, das stimmt.
Ja, also ich habe mir auch generell zur Kampfmechanik aufgeschrieben, dass es ist eine sehr simple Kampfmechanik, meiner Meinung nach.
Du hast jetzt ich habe lame aufgeschrieben.
Lame, ja. Ja, weiß ich gar nicht. Ja, du hast es eben kleinteilig gesagt, da weiß ich gar nicht, ob ich mitgehen würde, weil im Prinzip, du gehst ins Feld rein, würfelst einen Haufen Würfel, guckst, wie viele Treffer hast du oder Erfolge, hast so ein bisschen Dice-Manipulation-Möglichkeiten noch mit deinen, da kommen wir vielleicht später noch mal ganz kurz drauf, mit so anderen Würfeln. Aber im Prinzip ist es das ja. du würfelst, triffst. Ja,
was ich halt meine, ist, man kann kleinteilig werden. Man kann halt dann anfangen, darüber zu reden und dann geht man raus. Dann versucht man von verschiedenen Map-Teils Fernangriffe zu machen. Dann kann der Gegner auch Fernangriff haben, was in verschiedenen Aktionen mündet. Also es kann dann sich verzweigen. In der Regel tut's das nicht.
Genau, es kann, ich würde auch sagen, in den Spielerfahrungen, die wir jetzt hatten, wir haben es ja wirklich jetzt viel gespielt, hatten wir es nicht, oder? Also wir nicht haben meistens wirklich uns dann um den Gegner gekümmert oder wenn wir komplett unterlegen waren, sind wir halt abgehauen.
Ja, was man auch gut kann.
Ja, das ist im Vergleich zu vielen anderen Spielen kein Problem.
Ja, also diese Folgenmechanik, die ist halt keine wirkliche Folgenmechanik, sondern eine reine Bewegungsmechanik. Und das ist, ja, dadurch kann man Monstern sehr gut aus dem Weg gehen.
Und ich finde auch diese, wie du eben auch schon gesagt hast, dieser Initialkampf, der quasi passiert, wenn du in das Feld reingehst, weil du bezahlst ja quasi Aktionspunkte, um in das Feld reinzugehen, und dass du dann nicht nochmal einen Aktionspunkt für den Kampf ausgibst, und das macht für mich halt auch storytechnisch mega viel Sinn.
Ja.
Und das fand ich richtig gut. Dass man dann, wenn man halt den in der ersten Runde nicht gekillt hat, dass man dann nochmal einen Aktionspunkt ausgeben kann für eine zweite Kampfrunde, dass er dann natürlich wieder gleichzeitig Retaliation macht, ist klar. Fand ich von der Mechanik her auch gut.
Das stimmt. Vielleicht, wenn wir auf das Map-Teil gehen, gibt es einen Initialkampf, es gäbe noch die Option der Heimlichkeit. Ich würde sie halt einfach der Vollständigkeit halber kurz erwähnen. Ich kann spoilern, wir haben sie nicht einmal genutzt.
Also du meinst Schleichen, ne?
Ja.
Ja.
Also man könnte auch auf ein Feld, auf dem sich ein Gegner befindet, schleichen. Dafür muss man eine Probe machen, muss die bestehen. Und dann kann man ihn aufdecken, ohne dass er einen entdeckt. Weil ja so ein Map-Teil ist ja eigentlich eine größere Landschaft und da kann man sich schleichend darauf bewegen. Ja.
Man muss aber dann berücksichtigen, dass bei allem anderen, was man dann auf dem Feld tun will, sei es craften, sammeln oder was auch immer, muss man immer wieder diese Heimlichkeitsprobe bestehen, um sicherzustellen, dass der Gegner einen nicht sieht.
Ja.
Das, ja, wir haben es nie benutzt tatsächlich. Ja, weder schleichen noch mit der Heimlichkeit irgendwie nicht so unser benutzt. Ding. Ne? Ich weiß auch nicht, warum.
Wir haben eher so strategisch-taktisch gearbeitet, aber nicht wirklich mit Schleichen.
Ja.
Das ist so. Vielleicht schade. Vielleicht haben wir eine tolle Geschichte verpasst, aber ich glaube, der Hauptgrund, warum wir es nicht gemacht haben, ist unser Würfelglück. Weil wir das halt kennen.
Stimmt, ja.
Und ich weiß nicht, ob du noch was zum Kampf sagen möchtest.
Ja, ja.
Weil
du hast ja eben schon gesagt, dass man irgendwie das mit dem gleichzeitig angreifen, so dass du das gut fandest. Ich finde es irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Also ich kann nicht verstehen, weil ich gehe ja auf das Map-Teil in der Gewissheit, dass da ein Gegner steht. Das heißt, ich weiß, dass da ein Gegner ist, weil ich es von irgendwo gesehen habe, dass da einer steht. Ich weiß nur nicht, welcher. Das heißt, ich gehe doch eigentlich in das Map-Teil mit der Prämisse, dass ich zuerst angreife. Und dann hatten wir schon oft den Fall, dass du oder ich, wir den Gegner direkt mit unserem Initialangriff gekillt haben. Und dann greift er mich aber trotzdem nochmal an. Das hat sich für mich halt irgendwie komisch angefühlt, weil ich habe ihn mit meinem Würfelwurf mehr oder weniger gekillt und ich kriege aber trotzdem Retaliation. Klar, begründet ist das Spiel, dass die halt gleichzeitig angreifen, aber das.
Ich finde, wenn man sich überlegt, dass ein so ein Map-Teil halt nicht ein Raum ist oder nur ein Feld ist, sondern eine größere Landschaft darstellt, dann macht es halt Sinn, weil du dann ja nicht sozusagen einen Hinterrücksangriff auf einen Gegner machst, von dem du weißt, dass er da ist, sondern weil du weißt, irgendwo in dieser Landschaft sozusagen ist ein Gegner. Und wer sich jetzt zuerst entdeckt, ist nicht ganz klar für mich. Das ist die Prämisse, mit der ich in diesen Kampf reingehen würde halt.
Ja, wie gesagt, für mich hat es sich ein bisschen komisch angefühlt, weil
ich kann es aber verstehen.
Ich denke dann so, okay, geil, ich habe jetzt so geil gewürfelt, was sehr selten vorkommt bei unserem Würfelglück. Aber ich habe so geil gewürfelt, dass ich dem jetzt 6 Schaden mache und der ist direkt weg. Und dann macht er aber halt trotzdem mir nochmal Schaden. Das irgendwie hat sich nicht belohnend angefühlt irgendwie.
Ja, das ist halt diese Gleichzeitigkeit-Mechanik. Das ist halt.
Ich sage ja, sie begründen das damit und ich.
Ich kann es akzeptieren, sagen wir es so.
Ich wollte es halt nur gesagt haben, weil für mich war es wirklich so, dass sich das irgendwie nicht so geil angefühlt hat. Ich fand generell auch, dass du hast ja eben auch so ein bisschen gesagt, der Kampf kann dann so ein bisschen auch irgendwie fiddelig werden oder taktisch, strategisch, fand ich jetzt nicht so. Ich fand den relativ simpel. Du hast jetzt für ein Lame gesagt. Also ich fand es jetzt nicht irgendwie, dass man viele strategische oder taktische Möglichkeiten hat. Ne? Entweder man hat ihn halt platt gemacht oder ist halt weggerannt. Viel mehr andere Möglichkeiten hatte man halt im Kampf.
Nicht, ja, wir haben halt hinten raus, finde ich, das ganz gut gemacht.
Ja, mit dem Fernkampf.
Dafür muss man aber auch eine Fernkampfwaffe haben, die muss man irgendwann gefunden haben. In der Grundausstattung, wenn man Nahkämpfer ist, ist es halt komplett langweilig, finde ich. Dann geht man halt rein, voll drauf, kriegt ein bisschen Schaden und der Gegner ist tot, man lootet. Das ist halt tatsächlich, also das ist so diese Basiseinstellungen, die fand ich wirklich langweilig.
Ja, vielleicht noch zwei ganz kleine Punkte. Generell finde ich den Kampf relativ glückslastig, weil halt du haust halt ein paar Würfel raus. Und plus ist es schon auch, du hast eben auch schon kurz gesagt, sehr abhängig davon, ob du eine gute Waffe hast. Mhm. Egal, ob das jetzt ein Bogen ist oder eine Schusswaffe, du hast irgendwie in dem einen Szenario diese Pumpgun, die irgendwie nochmal drei der besten Würfel nochmal würfeln durfte zusätzlich. Da fand ich dann teilweise die Waffen auch zu overpowered irgendwie. Also nicht, dass ich mich für dich nicht gefreut hätte, dass du die Pumpgun hattest, aber das fand ich irgendwie dann teilweise schon zu overpowered, dass ja, je nachdem, was du für eine Waffe halt hattest, war es fast wurscht, welcher Gegner da war, weil so stark waren die nicht. Du hast schon gesagt, so viele verschiedene gab es auch nicht. Ja, das ist noch was mir auch aufgefallen ist. Und vielleicht noch in dem Zuge, man würfelt ja generell auch bei Proben und so. Oh ja. Und hat ja dann auch ne, so diese Container erforschen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wo man auch eine Probe macht. Was ich aber immerhin ganz cool fand, ist, dass man zumindest ja so eine Push-Your-Luck-Komponente hat mit diesen drei Karma-Würfeln. Die ja jeder Charakter von Anfang an hat. Das sind so drei schwarze W6 mit zwei Erfolgssymbolen insgesamt.
Ich glaube, oder? Ja.
Zwei. Ein Drittel Erfolgschance. Und die konntest du quasi einsetzen, um einen deiner Würfel zu rerollen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und genau, dann konntest du den Würfel rerollen. Nehmen wir mal an, du hattest einen Erfolg. Dann konntest du deinen Karma-Würfel nochmal würfeln. Und wenn du da noch einen Erfolg hattest, durftest du ihn behalten. Und wenn nicht, war er halt weg. Und davon hattest du halt drei Stück. Und das, finde ich, hat dir halt immerhin so eine Komponente auch im Kampf gegeben, die wir meiner Meinung nach auch viel zu selten irgendwie benutzt haben, weil wir am Ende immer noch alle drei hatten, gefühlt. Ja, die wir meiner Meinung nach hätten häufiger nutzen müssen, aber immerhin halt eine Möglichkeit, um diese Glückskomponente so ein bisschen rauszuspiegeln, sage ich mal.
Und da sind wir bei einem Punkt, den ich ansprechen wollte, als ich dich gefragt habe, hast du noch was zum Kampf? Das Glück. Das Glück ist, es ist halt so ein Hard-Luck-Game für mich. Man muss an so vielen Stellen Glück haben. Das fängt an bei den Map-Tiles, die man aufdeckt. Das sind die Items, die man oder die Loot-Karten, die man zieht. Das sind, welche Monster erscheinen, in welcher Reihenfolge. Was die Ereignisse bei Tag, Nacht, die Ereignisse bei den Ereigniskarten. Es sind so viele Luck-Komponenten dabei, dass ich es schon fast zu glückslastig empfinde.
Also ja, also der Punkt habe ich natürlich auch.
Ja.
Es gibt im Prinzip nichts an diesem Spiel, was nicht random ist.
Ja.
Deswegen, ich habe es nicht unter Luck, sondern bei mir steht es unter dem Randomness. Mhm. Also in diesem Spiel gibt es nichts, was nicht durch Zufall passiert. Und das ist auch so was, ja, ich habe aufgeschrieben, Randomness all over the place. Weil im Prinzip, du hast ja gerade gesagt, der Kampf ist random, weil du 1000 Würfel würfelst. Das Erkunden ist random, welches Map-Teil du holst. Die Waffen, die du ziehst, sind random. Es ist alles random und für mich ist es auch eins zu viel random. Ja, ich finde, deswegen habe ich jetzt gerade diese Karma-Würfel-Mechanik positiv herausgehoben, weil ich finde, die einem zumindest nochmal die Möglichkeit gibt, sage ich mal, den Würfel nochmal neu zu würfeln und da das Glück so ein bisschen zu mitigieren, aber prinzipiell, das hat mich auch sehr gestört, dass diese, also auf der einen Seite auch cool, weil man halt dann irgendwie jetzt gerade im letzten Szenario haben wir es ja auch gemerkt, so ein bisschen wie so eine Story auch erlebt haben. Und man hat sich doch immer wieder gedacht, jetzt muss es doch kommen und so. Und es ist doch nicht gekommen, hat sich wieder aufgeregt und es war wieder Pech und so. Und auf der einen Seite schon auch irgendwie hat es auch Elemente gehabt, die so ein bisschen auch das Spiel zu dem machen, was es auch ausmacht. Aber dann so diese kompletten anderen Mechanik, man hat gar keine Auswahlmöglichkeiten im Prinzip. Alles ist random an dem Spiel. Das ja, ist definitiv ein Punkt, dessen muss man sich bewusst sein. Es gibt ja genug Leute, die mögen auch so Spiele.
Absolut.
Wir haben ja schon öfters gesagt, dass wir schon auch Spiele mögen, die auch am Ende eskalieren oder wo es halt schwierig ist, einfach auch zu schaffen. Aber wo es halt komplett random alles ist und viel mit Glückskomponenten zusammenhängt, ist halt einfach nicht so unseres, ne? Was nicht heißt, dass uns das Spiel nicht gefallen hat, aber dessen muss man sich einfach bewusst sein, glaube ich, bei dem Spiel.
Ich finde, den wichtigen Punkt hast du schon gesagt, es ist halt einmal random mindestens zu viel. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, ich mag es, wenn random Maps entstehen. Kann ich komplett verstehen. Dadurch hast du die Wiederspielbarkeit, es wird interessant, das nochmal zu machen, alles super. Ich kann auch verstehen, wenn man random Ereignisse zieht, weil die eine gewisse Würze reinbringen. Ich kann auch verstehen, wenn man random lootet. Komplett, bin ich komplett dabei. Aber es ist halt alles. Und dann ist der Kampf noch ein Würfelglück. Es ist halt, es ist so viel. Und es ist halt auch für mich mindestens eins zu viel.
Ja. Ja, da kann ich nichts weiter zu sagen. Ja, ich bin, wir haben ja schon häufiger darüber geredet, auch in anderen Spielen jetzt vorher, Eldritch,
ja.
Kommt auch immer wieder in meinen Kopf, ist halt einfach nicht so unsers. Trotzdem ist es ein gutes Spiel, ne? Das ja. Soll es nicht heißen, aber es hat halt einfach so viel Randomness. Eigentlich alles an dem Spiel ist random, außer der Charakter, den man sich am Anfang aussuchen kann. Das da muss man sich einfach bewusst sein.
Ja, und du hast ja von unserem unsäglichen Pech schon erzählt. Wenn wir mal diese letzte Kampagne nehmen, und ich möchte die nur mal exemplarisch dafür nehmen, für das Thema, was ich jetzt ansprechen möchte. Wir haben wirklich bis zur letzten Map-Teil ziehen müssen, bis die richtige kam. Wir mussten fast bis zum letzten Gegner warten, bis der richtige kam, den wir brauchten für die Quest, die wir hatten. Das heißt, wir haben wirklich. Danach hat eine andere Spielmechanik angefangen und wir haben wieder Map-Tiles gezogen und da war es auch wieder das letzte Map-Teil. Und trotzdem hätten wir das Spiel jetzt zu zweit fast gewonnen. Was mich zu einem Punkt bringt, und der hat mich irritiert, weil ich ihn häufiger gehört habe in eine andere Richtung, dass die Schwierigkeit zu hoch wäre. Mhm. Und dem kann ich eigentlich nicht zustimmen. Sie ist nicht niedrig. Also ich möchte nicht sagen, dass das Spiel zu leicht ist, aber wir haben mit maximal Pech wirklich bis zum letzten Punkt des Spieles. Wir haben, glaube ich, eine 2-Stunden-Kampagne 4 Stunden gespielt oder sowas.
3,5 waren es mindestens, ja.
Also wir haben wirklich mit maximalem Pech an der Stelle gespielt. Und trotzdem hätten wir es fast geschafft. Und wir haben nicht verloren, weil das Spiel jetzt so krass war, sondern weil wir wirklich an der Stelle echt Pech hatten.
Das war schon unglaublich.
Und wir waren zu zweit. Und dann höre ich von anderen, dass das Spiel nur mit 4 Charakteren überhaupt schaffbar wäre und dann auch sehr schwer wäre. Und das kann ich halt nicht unterstützen. Also dem kann ich nicht zustimmen.
Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich kann es auch nicht verstehen. Ich hatte ja auch 1-2 YouTube-Videos mir angeguckt im Vorhinein, wo wir das Spiel da ausgepackt haben. Und habe das ja auch von unterschiedlichen Content-Creatern gehört, dass es zu schwer ist. Und wir hatten ja, es gibt ja verschiedene Schwierigkeitsstufen in den Szenarien, die sind dann mit Ausrufezeichen gekennzeichnet, also 1 Ausrufezeichen leicht, 2 mittel, 3 schwer oder so.
Ja.
Genau, und jetzt die letzte, die wir gespielt haben, war mit 3 Ausrufezeichen, glaube ich, die einzig kooperative, glaube ich. Glaub. Müsste ich jetzt auch nochmal gucken, aber die meisten waren, also es gab, glaube ich, 1 Medium, 3, 1 leicht, 3 Medium und 1 schwer, aber ich müsste auch nochmal gucken. Aber das war schon auch, hat sich für mich auch komisch angehört, als ich dann immer wieder gehört habe, ja, das Spiel ist zu schwer, man kann es eigentlich, wenn überhaupt, nur mit mindestens 4 Charakteren schaffen, was ja, wir haben ja schon vorher diskutiert, okay, vielleicht müssen wir es mal einmal mit einem spielen und dann doch mit 2, dass wir es auch mal schaffen, aber wir haben ja die anderen Szenarien alle mit je einem Charakter geschafft, relativ easy auch, und letztes Jahr jetzt schon zweifeln, dass wir irgendwas falsch gespielt haben, weil wir ja so nah dran waren, es zu schaffen.
Ja.
Finde ich auch komisch.
Also ich fand es ein bisschen seltsam. Und ich habe auch, ähnlich wie du, ich habe die Überlegung gehabt, haben wir denn irgendwas verkehrt gemacht? Ich habe mir es auch nochmal angeguckt, bevor wir es das letzte Mal angefangen haben, habe mir die Regeln nochmal angeguckt. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir haben es richtig gespielt. Und ich fand es auch nicht zu leicht und es hat auch genug Spaß gemacht. Das ist gar nicht der Punkt. Aber ich hatte wirklich Angst nach dem, was ich gelesen habe. Ich habe gedacht, oh Gott, das wird jetzt so ein Frustspiel, wo ich richtig genervt sein werde, mehrere Abende. Und das hat mich im Vorhinein schon verärgert. Und dann war es eigentlich ein launiges Spiel und es hat Spaß gemacht und war machbar. Wir haben dann mal gewonnen, mal verloren, aber nie verloren, weil wir von Anfang an jeden Schritt richtig machen mussten oder so. Das war so, es war okay eigentlich.
Trotzdem würde ich gerne auf den Aspekt nochmal eingehen. Was mich schon durchaus wundert ist, dass sie in dem Spiel von den Regeln her gar kein Balancing drin haben, wenn du mit 3 oder 4 Spielern spielst oder 2.
Dem
dass
Punkt halt haben wir uns öfter
unterhalten. Gar keinen Unterschied macht. Also, weil du hast ja im Prinzip, wenn du zu 4 spielst, 2x6 Aktionspunkte mehr, wo du erkunden und was weiß ich was machen kannst. Ja. Klar, du brauchst auch dementsprechend Wasser und Nahrung und was weiß ich, aber also, dass sie da kein, also vom Balancing her nicht noch irgendwie Komponenten mit reingebaut haben, okay, ihr müsst dafür 2 Wetterkarten ziehen statt einer oder nachts immer jeder 2 ziehen oder so, aber dass es da gar nicht irgendwie schwerer wird, für, wenn du mit 4 Charakteren spielst oder zu 4, das kann ich einfach nicht verstehen.
Also, du hast halt das Balancing über, wie du sagst, über Nahrung und über Wasser. Jetzt hat man den Punkt, Wasser ist eigentlich, finde ich, gibt es genug Wasserquellen.
Es gibt genug Wasserquellen, plus bei diesen Stürmen kannst du ja mit einer Aktion auch immer Wasser craften. Genau. Also Wasser, finde ich, ist auch nicht das große Problem.
So, Nahrung, sehe ich ein, ist ein Punkt, der wahrscheinlich hinten raus so Tag 4, Tag 5 dafür sorgt, dass die Leute Leben verlieren. Aber halt einen Punkt pro Tag. Mhm. Also ist auch nicht so ein großes Balancing. Also ich sehe auch, und wir haben wirklich überlegt, ob wir es vielleicht mal mit 4 Charakteren spielen sollten, aber da es uns nicht unschaffbar mit 2 erschien, haben wir das halt auch an der Stelle sein lassen.
Und dazu,
also ich mag es auch nicht.
Wir mögen es beide, glaube ich, nicht. Ne? 2 Charaktere parallel zu steuern, ist sowieso nicht so unseres. Von daher sind wir dann bei der Variante geblieben, mit jeweils einem zu spielen. Und es hat ja auch wirklich gut geklappt.
Genau. Und noch dazu, du hättest dann halt immer den Heiler dabei. Du hättest immer 2 Kämpfer dabei. Du hast immer den Scout dabei. Also, ja. Ich finde, das ist dann schon fast zu easy. So
hätte ich tatsächlich auch gesagt, ja. Weil dann kannst du dich in 2 Gruppen splitten, so ultra schnell erkunden. Ja. Wie gesagt, definitiv was sie vielleicht auch in den Regeln ja angehen werden. Wurde ja schon angekündigt vom lieben Maximilian, dass sie da auf jeden Fall auch was abändern werden an den Regeln und an den Karten auch.
Ja. Vielleicht noch ein Punkt, den ich hatte. Das ist die Zeit der Kampagnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es richtig gut, dass es sehr variabel ist. Es gibt eine Kampagne, die kann man mal eine Stunde spielen.
Du nennst es jetzt nur, dass wir beim Wording
Szenarien.
Genau.
Ja. Sorry. Es gibt ein Szenario, das kann man mal eine Stunde spielen. Und das funktioniert auch tatsächlich so, dass man das eine Stunde spielt in der Regel. Also
ja.
Plus, minus ein bisschen. Und es gibt dann Szenarien, da steht dann halt drauf 3 Stunden. Und das stimmt dann halt auch. Und so kann man das Spiel halt wirklich mal zwischendurch schnell spielen oder halt aber auch abendfüllend spielen.
Ja.
Das hat mir echt richtig gut gefallen, muss ich sagen.
Finde ich auch so eine große Stärke des Spiels, auch dass man sich einfach aussuchen kann, je nachdem wie viel Zeit man hat, welches Szenario man spielt, welchen Schwierigkeitsgrad man spielen will. Finde ich auch eine große Stärke, was mich aber wiederum zu einem Punkt bringt, wo ich mir nicht sicher bin, ob sich das Spiel halt hält. Das ist halt die Wiederspielbarkeit. Weil wir haben ja jetzt fast alle Szenarien gespielt.
Ich weiß nicht, ob ich noch so viel Lust habe.
So geht es mir halt auch. Ne? Ich bin mir nicht sicher. Klar, jetzt vielleicht mit jemandem, der das Spiel noch nicht kennt, noch mal irgendwie so
in einem anderen Personenkreis.
Aber jetzt spielen wir wirklich noch mal dieses ewig lange 3-4 Stunden Szenario, wo wir jetzt wissen, was hinten raus passiert in der Mission. Ich mache mal ein großes Fragezeichen, weil ich war mir, als ich vorhin drüber nachgedacht habe und mir aufgeschrieben habe, war ich mir nicht sicher, ob ich da jetzt ein Plus oder Minus hinten dran mache, aber ich glaube, dass das Spiel da entweder mehr Szenarien brauchen wird über kurz oder lang, wo ich hoffe, dass sie jetzt in der neuen Gamefound-Kampagne mehr bringen werden, oder dass sie halt irgendwie auch doch eine Kampagne irgendwie draus machen, die dann halt irgendwie auch ein bisschen Replayability-Elemente mit drin hat.
Ja, ich kann nicht komplett verstehen. Ich habe auch überlegt, habe ich wirklich Lust, das nochmal zu spielen? Und nicht wirklich wegen des Spiels, sondern weil es wirkt jetzt halt, und das ist so ein Punkt, den ich hatte, mit Eintönigkeit. Es ist halt, du ziehst eine Tagkarte. Das Wetter kann so sein, das Wetter kann so sein, das hat die Auswirkung. Aber viel Überraschendes ist da nicht dabei. Du ziehst eine Nachtkarte, da können Ereignisse entstehen, da können Monster spawnen, aber unterm Strich so richtig überraschend ist das an der Stelle auch nicht so richtig.
Und es sind halt auch nicht so viele, dass so viele Karten oder verschiedene Karten, dass man jetzt meinen würde, okay, da hat man genug Futter für x Runden.
Genau.
Nee, also es sind vielleicht 10 verschiedene. Also bei der Sonne sind es nicht mal 10 verschiedene, glaube ich, ja. Tagskarten. Das heißt, selbst wenn sie jetzt in der neuen Kampagne More of the Same machen, also mehr Szenarien, da müssen sie sich schon was einfallen lassen, was den Rest des Contents angeht, meiner Meinung nach.
Ja, ansonsten spielt man diese Szenarien mal durch und dann ist nach einer Woche wieder Schluss.
Richtig, genau. Das ist auch das Risiko, was ich sehe.
Also du hast halt diesen riesigen Random-Faktor, aber der ist so repetitiv, dass er nicht wirklich reizt. Mhm. Also mich nicht reizt. Ja. Wem auch immer das Spiel Spaß macht, go for it. Ich will euch das gar nicht schlecht reden. Aber ich weiß es nicht. Das ist so, ja, es krankt so ein bisschen an der Stelle.
Ja, wir kommen ja dann auch vielleicht im Fazit später nochmal dazu, für wen das Spiel was ist, für wen es nichts ist, wann man es auf den Tisch bringen kann, wann vielleicht eher nicht, für welche Runden. Aber ja, ich bin da bei dir.
Also so Langzeitmotivation sehe ich da nicht wirklich.
Sehe ich auch als schwierig, ja. Ja, ich habe noch einen kleinen und einen großen Punkt. Okay. Einen kleinen, der ist mir vorhin so ein bisschen untergegangen, wollte ich aber erwähnt haben, weil es für mich was Positives ist. Und zwar ist es diese Mechanik, dass man die Möglichkeit hat, wenn einer der Charaktere erwischt wird. Das heißt, man hat 0 Lebenspunkte, man stirbt.
Ja.
Dass man dann als quasi Charakter, der noch am Leben ist, trotzdem noch die Möglichkeit hat, über 3 Tagesphasen hinweg, über die nächsten 3 Tagesphasen, so steht es, glaube ich, in der Anleitung, den Charakter wiederzubeleben mit so einem Defibrillator-Ding, was man natürlich vorher craften muss. Jetzt so im Nachhinein wäre das natürlich auch ein Item, was man vielleicht so auch in der Hinterhand haben sollte, gerade wenn es irgendwie eng wird. Aber das fand ich eine coole Mechanik, dass wir, weil wir waren ja irgendwie am Ende dieses langen Szenarios, was wir gespielt haben, schon irgendwie 5-mal tot. Und dann hat es mich ja wirklich verwischt irgendwann. Und dann hattest du aber tatsächlich doch noch die Möglichkeit, weil wir haben dann eigentlich schon, wir wollten schon wegpacken, glaube ich, oder?
Ja.
Wir wollten das Spiel schon einpacken.
Dann haben wir gesehen, da gibt es noch was.
Ah, da gab es doch was. Okay, es gibt diese Möglichkeit, haben wir dafür die Ey, du hast die Ressourcen, geil, wir können doch noch weiterspielen. Nur um dann halt, okay, 5 Runden später drauf zu gehen. Aber trotzdem fand ich eine coole Mechanik, dass man da quasi noch mal so eine Möglichkeit hat, den Spieler wieder zu beleben mit 2 Lebenspunkten und dann doch noch weiterspielen kann.
Ja. Das stimmt. Es ist nicht sofort vorbei. Wobei wir auch da sagen müssen, da war es halt wirklich Glück, dass die Ressourcen in greifbarer Nähe waren.
Wobei wir hatten auch ultra viele Ressourcen schon gesammelt in dieser Verfolgungsjagd von diesem, ich weiß gar nicht, was es war, Crawler-Typen. Da sind wir ja, ne?
Über sehr viele Map-Pads also, gehuscht.
Über sehr viele und haben uns da ja jede Ressource geschnappt, die wir nur brauchten.
Das stimmt. Das ist ja was für mein altes Looten-Level-Herz. Ne?
Ja, genau. Hast du denn noch was?
Ich habe keinen Punkt mehr. Ich bin durch.
Dann komme ich zu meinem letzten großen Punkt.
Bin ich gespannt.
Überrascht mich, dass du den nicht hast. Okay. Aber den haben wir eigentlich bei fast allen Spielen, komischerweise, die wir so durchleuchten. Und es ist das Thema Rundenlimit.
Oh ja, okay.
Ja, ich denke, unsere Hörer und Hörerinnen wissen mittlerweile, dass wir kein Riesenfan von Rundenlimit sind. Hier ist es auch wieder so, dass man quasi 5 Tage Zeit hat. Also man hat ja dieses Tag-Nacht-Board, wo man dann die Tage jeweils trackt. Man fängt dann Tag 1 an und hat im Prinzip bis zum 5. Tag in der Nacht Zeit, das Szenario zu schaffen. Und dann hat man das Spiel verloren. Aber es steht da halt, also auch hier, ich kann wieder nicht verstehen, warum sie das eingeführt haben. Weil jetzt zum Beispiel in dieser Mission, in dieser letzten Mission, wo wir 3-4 Stunden hinter diesem Typ her waren und halt wirklich Pech hatten mit den Map-Tiles und Gegnerkarten, die wir gezogen hatten, dass wir da am Ende wahrscheinlich auch am Rundenlimit gescheitert wären, nachdem wir 3,5 Stunden gespielt hatten, nur weil wir Pech hatten.
Ja.
Das kann ich nicht verstehen, warum man das als Element in ein Spiel mit einnimmt. Ich werde das nie verstehen, weil das ist so frustrierend und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, dieses Szenario zu spielen, weil ich jetzt schon weiß, wir werden wieder Pech haben. Es wird wieder ganz spät kommen, bis wir die Gegnerkarte ziehen, die man braucht, das Map-Teil zieht, was man braucht. Und dann hat man nicht genug Zeit. Und wenn man halt, ich verstehe ja, wenn es am Ende sich zuspitzt und man wird weggeschnetzelt von Gegnern und so, damit kann ich leben. Aber das am Ende, bupp, Tag 5 ist vorbei, bupp, du hast das Spiel verloren. Und dir wird nicht mehr erklärt, warum du es verloren hast. Das kann ich nicht verstehen. Und als letztes noch, dann lasse ich dich, ist halt auch, es steht halt nicht mal irgendwo drin.
Das also wäre mein halt Punkt gewesen.
Nicht mal in der Anleitung drin, dass das Spiel nach 5 Tagen vorbei ist. Das haben wir uns jetzt halt natürlich so zusammengereimt, weil der Tagestracker-Slot halt 5 Tage hat. Aber es steht nirgendwo da, dass du nicht auch den 6. Tag noch spielen darfst im Prinzip, ne?
Ja, das wäre, ich habe hier nach Luft geschnappt die ganze Zeit und wollte reingehen in Kais Monolog. Aber das ist der Punkt, es erklärt einem nicht mal die Anleitung, dass man dann verloren hat. Also nicht mal die sagt an der Stelle irgendwo klipp und klar. Ich meine, es erscheint einem logisch, wenn ein Tagestracker 5 Tage hat, dann ist nach 5 Tagen Schluss. Es erschließt sich einem in der Story nicht, es erschließt sich einem in der Anleitung nicht. Ich kann dir aber sagen, warum es mich nicht gestört hat, nicht wirklich. Weil es nur bei einem Szenario relevant war. Die anderen Szenarien haben wir halt an Tag 3 und Tag 4 locker geschafft. Deswegen ist es mir nicht negativ aufgefallen. Wenn du es sagst, natürlich ist es so, dass es mich nervt. Und es spielt ja auch überhaupt keine Rolle, außer dass es ein Ende darstellt. Es, wie du es auch gesagt hast, es spitzt sich nichts zu. Es entsteht daraus nichts. Es erhöht keine Stufe von irgendwas. Es ist einfach nur ein simpler und jetzt einen Tag weiterschieben und jetzt einen Tag weiterschieben und jetzt ist Schluss.
Und da lasse ich mir ja noch so ein à la Eldritch Horror gefallen, dann kommt der große Alte und spitzt sich alles zu, die Welt geht unter und du schaffst es im Prinzip nicht mehr.
Ja, und aber auch schon auf dem halt Weg dahin merkst du das, was passiert oder irgendwas. Es ist nicht einfach nur ein abruptes und jetzt machen wir mal einen Cut.
Ja, und das, ja, auch wenn, wie du sagst, ja, wir hatten das jetzt in den meisten Szenarien nicht, dass wir da irgendwie in die Bredouille gekommen sind, ob des Limits, aber jetzt gerade beim letzten, da hätten wir es nicht geschafft wegen diesem fucking Limit. Ich kann es einfach nicht verstehen, tut mir leid. Also das finde ich einfach so frustrierend für den Spieler dann und es wird halt nicht erklärt verstehen. Und so, das. Wenn dann halt dann irgendwo stehen würde, okay, es schlägt noch ein Komet ein und die Welt explodiert, okay, dann habe ich wenigstens eine Erklärung, warum ich es nicht geschafft habe. Aber hier ist halt der Tag 5 vorbei, bupp, Ende.
Ja, das oder wenn du storytechnisch, du musst einen Gegenstand wieder beschaffen und du hast 5 Tage dafür Zeit, sonst stirbt jemand zum Beispiel. Auch das würde ich verstehen. Aber es ist ja nichts eingebettet. Es ist einfach nur, ja, wir haben halt da 5 Löcher gemacht in diesem Tagesbord und wenn das bei 5 ist, dann ist Schluss.
Der Punkt war mir einfach nochmal wichtig zu erwähnen, weil wir haben ja relativ häufig schon über Rundenlimits jetzt geredet und dass wir nicht so der Riesenfan davon sind. Hier finde ich wirklich, ja, wir sind nicht oft in dieses Thema gekommen, aber jetzt gerade am Ende.
Es ist halt zu künstlich an der Stelle, das stimmt schon. Dann würde ich sagen, es ist Zeit für ein Fazit. Wir haben jetzt, denke ich, lang genug geredet. Kai, ich würde sagen, für wen ist das Spiel was? Und wie fandest du es?
Ja, also erstmal will ich wirklich sagen, dass es wirklich ein super Spiel ist. Ja. Also ich finde wirklich, dass es ein solides, gutes Spiel ist, was mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe mich drauf gefreut. Ich habe mich auf hab der kompletten Kampagne auch mitgefiebert und fand wirklich, dass sie hier mit Tabletopper Games, Maximilian Lichter, dass sie einen super Job gemacht haben im Rahmen der Kampagne und jetzt auch in dem Spiel und in den Mechanismen her. Ja, das Lob ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Wir haben ja natürlich auch ein paar Sachen kritisiert, die uns jetzt persönlich vielleicht nicht so gefallen haben, was aber nicht heißt, dass uns das Spiel nicht gefallen hat. Also mir hat es wirklich gut gefallen. Klar, es gibt so ein paar Stellschrauben, an denen ich wahrscheinlich noch gedreht hätte. Hab die Hoffnung, dass sie da vielleicht ein paar Sachen anpassen im Second Printing jetzt. Könnte mir von meiner Seite aus vorstellen, dass das Spiel schon was ist für so, ja, Fallout-Fans, sage ich mal, wir hatten ja schon so gesagt, ne, es ist so, generiert halt dieses schöne postapokalyptische Setting und einem schönen Artwork. Ja, prinzipiell ein Spiel, was man schnell auf den Tisch bringt. Ich glaube, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, auch in meiner anderen Spielegruppe mal auf den Tisch zu bringen und einfach mal auch direkt loszuspielen, ohne groß zu erklären, weil es wirklich, ja, von den Regeln her gar nicht so kompliziert ist, wenn man es mal verstanden hat. Also ich glaube wirklich, dass es für Einsteiger was sein könnte. Ja? Ich weiß nicht, wie du
es siehst. Ja, und ich glaube, genau da ist es auch zu Hause und da gehört es auch hin. Also ich glaube, dass es kein Spiel ist, mit dem jetzt eine Spielegruppe sich langfristig beschäftigen kann. Aber es ist ein richtig cooles Spiel, was man einfach zwischendrin mal rausholen kann. Und was man, wenn man mal zwischen 2 großen Kampagnensachen mal was anderes braucht, mal einfach den Kopf mal worauf an, was anderes bringen will, wo man das einfach mal auf den Tisch bringen kann und sich auch aussuchen kann, wie viel Zeit man dann da reinbinden will und dann einfach mal sagen könnte, ja, lass uns mal eine Stunde Under Our Sun spielen.
Ja.
Das ist...
Ja, und die Szenarien geben es ja auch her. Ne? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass es halt auch einfach schön ist, dass man diese One-Shots auch einfach schnell mal runterspielen kann. Es gibt ja dieses erste Szenario, was man, glaube ich, 60 bis 100 Minuten oder sowas, auch unter 2 Stunden. Ich glaube, wir haben keine 2 Stunden gebraucht für den ersten Durchlauf, trotz ab und zu mal noch Nachschlagen im Regelwerk in der ersten Runde. Also, und dann gibt's aber auch wiederum schwere Szenarien, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat am Abend. Ich hätte definitiv Bock, es auch nochmal in einer anderen Gruppe auszuprobieren, einfach auch zu gucken, wie sich's vielleicht auch mit 3, 4 Spielern spielt. Wir hatten ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, über das vielleicht fehlende Balancing. Wir haben es ja jetzt nicht ausprobiert mit 4 Charakteren, aber ja, glaub schon, dass sich das nochmal niederschlagen wird. Möchte dir auch nochmal ganz klar sagen, dass wir wirklich nur den kooperativen Modus gespielt haben, also weder kompetitiv noch semi-kooperativ, einfach weil wir ja,
ne? Das Koop-Kartell sind.
Danke. Und ja, weiß nicht, wie du es siehst, aber.
Ja, ich finde vor allen Dingen, was das Spiel ja bietet, was nicht alle Spiele bietet. Also klar gibt es welche, aber du kannst es halt auch wirklich mit bis zu 6 Leuten spielen, mit den 2 Erweiterungen.
Ja.
Von daher kann man es selbst in einer größeren Runde auf den Tisch bringen, also größere Runde. Man muss nicht nur zu zweit oder nur zu dritt und danach wird es sinnlos. Mich würde es auch vielleicht mal interessieren, wie sich's anfühlt, wenn man es in einer 6er-Gruppe spielt.
Ja.
Aber dann halt nicht, indem ich 3 spiele und du 3 spielst. Das finde ich an der Stelle wirklich schwachsinnig. Aber wenn man einfach mal guckt, jo, und wenn dann die Mitspieler so ein bisschen auch positiv auf diesen Glücksfaktor zu sprechen sind, dann ist das ein super Spiel für diese Runden.
Ja, also ich, wie gesagt, würde es auch gerne mal in einer größeren Gruppe ausprobieren, vielleicht sogar auch mal den semi-kooperativen Modus. Ich bin ja auch ein Riesenfan von Nemesis zum Beispiel oder auch Winter der Toten, wo es ja auch eine Verrätermechanik gibt. Könnt ihr mir das jetzt zu zweit schlecht vorstellen, aber zu dritt, zu viert, zu fünft, wo es dann vielleicht einen Verräter gibt oder so. Könnte ich mir schon auch ganz nett vorstellen. Wie gesagt, wir haben es nicht ausprobiert, aber das würde ich schon gerne nochmal probieren. Und ja, wer weiß, also vielleicht bringen wir es ja doch im Jahr nochmal auf den Tisch. Bin gespannt, was jetzt für zusätzlicher Content kommt mit der Kampagne.
Klar.
Du hast selber eben schon angesprochen, ne? Es ist einfach ein Spiel, was viel auf Randomness basiert. Man kann, das haben wir jetzt vor allem im letzten Szenario gemerkt, eine tolle Geschichte auch irgendwie erleben mit Spannung und Schweiß treiben und sich aufregen über die Randomness, aber trotzdem auch ganz, ganz viel Spaß haben mit dem Spiel.
Ja, und wenn ich mir angucke, so fair muss man ja auch sein, wenn ich mir angucke, wie gut Eldritch bewertet ist und wie viele Bewertungen es gibt und wie viele Menschen es gibt, die dieses Spiel lieben, gibt es ja viele, wie ich sie nenne, Verrückte, die diese Randomness mögen. Und da sind wir ja scheinbar eher die Ausnahme als die Regel. Und von daher, go for it. Also das ist ein super Spiel für euch.
Ja, absolut. Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen, oder?
Nee, und dann können wir auch direkt übergehen. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast hört, downloadet, liked. Wir sind auf allen gängigen Portalen zu haben und zu finden. Ihr könnt sehr gerne eine Review schreiben. Ihr könnt sehr super gerne uns bewerten. Ihr könnt uns auch direktes Feedback senden. Das geht auf 2 Wegen sehr direkt. Es ist einmal per E-Mail an koopkartell als ein Wort @gmx.de. Und ihr könnt uns auch auf Instagram erreichen. Das ist koop.kartell. Und ja, wir freuen uns über den Austausch mit euch. Wir freuen uns über jegliches positives wie auch negatives Feedback. Und ihr habt es ja auch gemerkt, wir haben uns das auch schon angenommen und wir gehen auch, es verschwindet nicht im luftleeren Raum. Wir nehmen uns das auch durchaus zu Herzen, was ihr uns sagt.
Ja, nee, und es ist wirklich wichtig, einfach auch in den Austausch zu kommen mit unseren Hörerinnen und Hörern. Das wird ja auch immer mehr und wir freuen uns wirklich über jedes Feedback, was wir über Instagram, E-Mail, Foren und so weiter bekommen. Also da zögert nicht, uns zu kontaktieren. Und ich denke, damit sind wir durch für heute.
Würde ich auch sagen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Koop-Kartell.